Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast, Tim Koch. Herr Koch, ich grüße Sie.
Hallo.
Herr Koch, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Ihr Vater, kann man erwähnen, wäre ja auch schon mal da. Einfach mal eingeben, KenFM im Gespräch, Koch, taucht ein etwas älterer Herr auf, das ist Ihr Vater. Man sieht die Ähnlichkeit an. Sie sind aber heute nicht hier, um mit uns über Politik zu sprechen, sondern über ein Thema, was nicht nur möglicherweise, sondern unserer Meinung nach viel wichtiger ist. Es geht um die Natur. Und es geht um Bienen, die mit Menschen zu tun haben. Sie haben dieses Buch geschrieben, Herr Bien und seine Freunde, vom Leben und Sterben der Bienen. Und wenn Sie Feinde und Sterben draufschreiben, dann ist das tatsächlich ernst gemeint. Es steht ernst um die Biene.
Ja, da kann man die Politik dann leider auch nicht ganz ausblenden.
Das ist richtig. Wir werden darüber sprechen. Sie sind heute quasi auch als Imker hier, aber Sie haben ja Philosophie studiert und arbeiten ja auch für Film und Fernsehen. Können Sie ganz kurz was zu Ihrer Biografie sagen? Was machen Sie hauptberuflich, wenn Sie nicht Bücher über Bienen schreiben?
Ich arbeite auch belletristisch und versuche ein Standbein bei Film und Fernsehen zu bekommen. Also ich hatte verschiedene Arbeiten für Red Bull TV gemacht. Ich habe mich eine Weile für Extremsport interessiert und versuche mich jetzt aber schon aufs Bücherschreiben zu konzentrieren.
Mhm. Dieses Buch handelt von Bienen selber, von der Kultur der Biene, von der Kultur des Imkers. Es gibt ja eine sehr alte Symbiose und wir wollen heute bei Null anfangen, weil die meisten von uns kennen natürlich das Produkt Honig. Essen es gerne oder auch nicht so gerne, aber sonst haben sie wenig Ahnung von Bienen. Wir wollen das ändern, wir wollen Werbung dafür machen, die Biene zu erhalten, weil wenn die Biene verschwindet, gibt es auch ein schönes Sprichwort von Einstein, soll es sein, ein paar Jahre später wird auch der Mensch verschwinden. Also es steht wirklich ernst um die Biene und damit ist auch der Mensch angezählt. Vielleicht versteht er in diesem Gespräch, dass der Spaß aufhört. Können Sie uns erklären, Sie sind ja Imker, wie fing das an, dass Sie sich dafür interessiert haben? Weil es ist ja ein Beruf, der ist nicht so einfach.
Es kam ehrlich gesagt im Zug, ich strebe nach einer ganzheitlichen Lebensweise und Imkerei ist da ein Teil. Ich bin auch, ich ziehe mein eigenes Gemüse und fange meine eigenen Fische und gehe auch mit meinem Vater zur Jagd. Und da fehlt. Was ich nicht tue, ist Milchprodukte herstellen, obwohl ich die sehr gerne mag. Aber ansonsten kenne ich mich in allerlei Bereichen aus. Wir sammeln auch unsere Pilze und unser Wildobst. Und da fehlte ein bisschen süß eigentlich in der Palette. Und so kam ich dann zur Imkerei. Oder es hat mich schon lange in den Fingern gejuckt, das anzufangen. Und als ich die Gelegenheit ergab, anlässlich eines traurigen Anlasses, der Selbstmord eines Freundes, dort traf ich den Schreiner des Instituts für Bienenkunde. Wir kamen ins Gespräch und damals war es in diesem Institut, ging es noch ein bisschen lockerer zu und ich konnte dann mit meinem Freund, dem Andreas Michels, quasi als Gasthörer an einem Seminar teilnehmen und damit war ein Anfang gemacht und der Institutsimker Dieter Papendieck hat uns mit Bienen versorgt und ja.
So. Das war vor knapp 15 Jahren.
Das war vor ungefähr 15 Jahren.
Sie waren mit Ihrem Vater häufiger auch in Irland. Ich weiß es, da hat er sich immer erholt. Gab es da auch schon Kontakt zu diesen
fliegenden Wesen? Ja, und zwar unser Nachbar Larry Cronin. Der ist Seemann und die Bienen sind ja eigentlich wilde Tiere und der hat es halt geschafft, trotz seines seemännischen Berufs, immer Honig zu produzieren. Mhm. Und den haben wir immer sehr gern gegessen. Larry Cronin gibt es noch. Er hat auch immer noch Bienen, allerdings ein Varroa-Problem und er wird auch langsam ziemlich alt. Also ich war letzten Sommer da und habe seine Völker inspiziert. Eins flog noch recht kläglich vor sich hin. Und wir haben gemerkt, wir haben keine Bienen mehr an unseren Fuchsienhecken. Und tatsächlich gibt es auch viel weniger Klee. Mhm. Da in der Nähe unseres Ferienhauses dort lebt eine Bio-Rinderherde und früher gab es üppig Klee. Klee ist auf Bestäuberinsekten angewiesen und wenn keiner imkert.
Sie haben gerade Varroa angesprochen, das ist einer der natürlichen Feinde, die die Biene ja schon sehr lange hat, damit ist sie immer fertig geworden. Inzwischen hat sie noch ganz andere Feinde aus der Chemieindustrie und dieser Cocktail, der da auf die Biene einprasselt, der macht ihr den gar aus. Lassen Sie uns...
Darf ich zu Varroa noch etwas anmerken? Also Varroa ist für die westliche Honigbiene, die Art, die bei uns vorkommt, neu. Und zwar die entstammt der östlichen Honigbiene. Die östliche Honigbiene, die wird in China gehalten. Die ist quasi mit der Varroa-Milbe, die haben eine gemeinsame evolutionäre Geschichte. Dort sitzt die Milbe vornehmlich auf den oder fast ausschließlich auf der Drohnenbrut. Und die östliche Honigbiene kann sich der Milbe auch durch ihr Putzverhalten erwehren. Mhm. In den 50er Jahren fand der Artenübersprung statt, und zwar in Russland. Und die Varroa-Milbe ist erst seit den 80ern in Deutschland. Mhm. Also unsere westliche Honigbiene ist vorher Millionen Jahre ohne diese Milbe hat sie gelebt und die kommt mit der nicht wirklich klar. Mhm.
Jetzt sind wir schon ganz tief im Thema, aber lassen Sie uns bei Null anfangen, weil die meisten, wenn sie Biene hören, denken vielleicht noch an Biene Maya und sie da so an Comic kennen, aber das hat ja nichts mit dem Bienen tatsächlich zu tun. Bienen gibt es schon sehr, sehr viele Jahre und zwar länger als Menschen. Kann man das genau datieren?
Genau weiß ich nicht. Wahrscheinlich wird es auch die westliche Honig oder die Biene, wie wir sie heute kennen, vor 50 Millionen Jahren noch nicht in dieser Form gegeben haben. Oder vor manche sagen sogar 100 Millionen Jahre. Mhm. Aber ungefähr in diesem Zeitraum vor 50 bis 100 Millionen Jahren fing das an mit den Bestäuberinsekten und auch mit den Bienen. Und durch diesen Service, ich nenne das mal den Service, den diese Tiere den Pflanzen anbieten, ja. Nämlich eine punktuelle, gute Bestäubung, eine saubere Bestäubung, dieses Serviceangebot war anscheinend für die Pflanzenwelt so bestechend, dass sich ungefähr 70% unserer terrestrischen Pflanzen darauf eingelassen haben. Mhm. Die restlichen 30% sind nach wie vor Windbestäuber. Und das korreliert mit unseren Nahrungspflanzen. Mhm. Wir haben ungefähr 100 Pflanzen, die für die menschliche Ernährung wichtig sind. Und 70 dieser Arten werden durch Insekten bestäubt. Und die Biene ist halt ein sehr wichtiges Bestäuberinsekt. Man kann sie transportieren und die Völker sind groß und schaffen halt eine Menge an Bestäubung.
Das, was Sie hier gerade an Zahlen auf den Tisch werfen, das muss ich mal klar machen. Also von 100 Pflanzen, die wir essen, ja, wenn davon 70 auf Bestäubung durch Insekten angewiesen sind und es diese Insekten nicht mehr gibt, dann fehlen uns Nahrungsmittel, das führt ja richtig zu Hungersnöten.
Brot, also Getreide ist ein Windbestäuber, Brot hätten wir noch, aber wir müssten beispielsweise auf Äpfel verzichten, es gäbe keinen Wein mehr,
keine Avocado. Früchte, die bunten Früchte.
Ja, Früchte zum Beispiel.
Auch Kohl. Ich habe in Ihrem Buch gelernt, dass, wie gesagt, die Biene der wichtigste Bestäuber für den Menschen ist. Können Sie mal erklären, Bestäubung, das war ganz früh in der Schule. Was macht die Biene mit der Pflanze, dass da eine Bestäubung eintritt und warum ist das wichtig?
Also die Pflanze lockt die Biene an mit Nektar. Die meisten also. Mhm. Nektar trinkt die Biene und verwandelt sie in ihrem, verstoffwechselt sie den Nektar zu Honig. In diesem Zuge sammelt sie auch den Pollen, der ihr auch als Nahrung dient. Und durch ihr haariges Kleid verteilt sie diesen Pollen auch von Blütenstempel zu Blütenstempel.
Mhm. Durch Fliegen selber ist sie elektrisch aufgeladen, knallt das richtig an sich ran und da verteilt sie das.
Sie verteilt das und dadurch findet die Befruchtung der Blüte statt.
Mhm. Wie viele Blüten fliegt denn eine Biene so an, dass sie so wichtig ist?
Ich kenne jetzt nur die Hummeln und das sind ja wesentlich weniger, die da unterwegs sind. Ich glaube, also bei einem Hummelvolk sind 30 Hummeln, fliegen durch die Landschaft und sammeln Nektar und Pollen für ihr kleines Volk. Und da ist ungefähr nach einer Woche die Millionengrenze erreicht.
Also das kann man sich gar nicht vorstellen.
Also Million Blüten kann so ein Hummelvolk in der Woche bestäuben.
Das heißt, wenn die Bestäuber wegfallen, ich habe das auch in verschiedenen Dokumentationen gesehen im Vorfeld dieses Gesprächs, dass wir in China damit, dass Menschen auf die Felder gehen mit so Ohrstäbchen, sage ich mal, und Blüte zu Blüte bestäuben, aber es wäre nicht derselbe Effekt wie bei den Bienen.
Ja, also erstens ist das ja sehr arbeitsintensiv. Mhm. Ich bezweifle, dass diese Menschen fair bezahlt werden. Mhm. Und auch in den Gewächshäusern hatte man elektronische Bestäubungsgeräte lange in Benutzung zur Bestäubung der, sagen wir mal, Tomaten.
Ja.
Und mittlerweile ist Hummelbestäubung dort Standard. Und ich habe Berichte gesehen von Gewächshausbesitzern, die sagen, dass es erstens viel billiger, Hummeln zu nehmen, Und die Qualität der Früchte ist besser. Sie sind haltbarer, lassen sich besser transportieren, schmackhafter.
Also wenn man in der Natur mit der Natur kommt, ist es effektiver, billiger und in jedem Fall bio und weniger Aufwand. Ja, eigentlich so einfach mal die Natur als das betrachten, was sie ist, auch ein Kosmos. Sie haben ja bei Ihrem Titel ganz bewusst Herr Bienen gewählt. Den Begriff kannte ich jetzt so nicht. Sie sagen, auch als jemand, der philosophisch an die Sache rangeht, dass es eine Sichtweise ist. Wie muss man denn das Bienenvolk, es ist ja ein Volk, wir sprechen hier von Volk, wie muss man das aus Ihrer Sicht betrachten? Sind das Einzelwesen? Oder ist das ein Wesen? Was ist das?
Also die Masse der Individuen macht den Schwarm aus. Und den Schwarm bezeichnete Mitte des 19. Jahrhunderts ein Tischler und Imker namens Johannes Mehring als den Bienen.
Also wie eins.
Ja, also ein Bienenvolk ist quasi, das Schwarmwesen an sich ist ein Bienen. Und wenn man das Volk so, wenn man dieses Wesen so betrachtet, kann man zum Beispiel sagen, die Königin ist das weibliche Geschlechtsorgan dieses Wesens, die Drohnen sind das männliche Geschlechtsorgan, die Waben sind Teil dieses Wesens, die Wachswaben, und übernehmen Funktionen, die beim Säugetier zum Beispiel der Fettspeicher übernimmt oder der Uterus und sogar die Stimmbänder, weil die über den Wachs auch akustisch kommunizieren. Und wenn man den Bienen jetzt als ein Wesen betrachtet, dann kann man sehen, er hat sich evolutionär Tricks bei anderen Lebensformen abgeguckt. Wenn sich der Bienen teilt, könnte man zum Beispiel die Königin als Zellkern betrachten. Es gibt eine neue Königin, die bleibt zu Hause, die alte fliegt weg. Ist quasi eine Zellteilung. Dieses Wesen ist wechselwarm. Also die schaffen es im Winter im Sommer sich herunterzukühlen und halten im Winter, glaube ich, im Inneren der Wintertraube konstant 26 Grad.
Also das, was Säugetiere auch als Leistung erbringen, dass sie einfach anpassungsfähig sind.
Ja, also es ist ja eigentlich ein wechselwarmes Tier, und aber der Bienen, also das Insekt selber, das Einzelwesen ist wechselwarm, aber der Bienen kann eigene Körper
haben. Das heißt, was Sie hier alles beschreiben, und die Biene ist ja noch lange nicht auserforscht als Insekt, ist ein hochkomplexes System.
Ja, und was mich auch fasziniert, ist die Perfektion, mit der sie vorgehen. Auch im Wabenbau sieht man das.
Ja.
Also auch immer streng zur Erdanziehungskraft ausgerichtet. Also wer sich auf dieses Wesen einlässt, der kann sich der Faszination auf Dauer nicht entziehen.
Es gibt neben den Bienen, die wir als Menschen züchten und als Bestäuber einsetzen, als Honigproduzenten benutzen, gibt es sehr viele Wildbienen. Ich habe gelesen, bei Ihnen die Zahl, konnte ich gar nicht glauben, 20.000 bis 30.000 Bienenarten existieren noch. Wirklich so viele?
Also die Hummel ist zum Beispiel eine Wildbiene. Und es gibt, glaube ich, über 30 Hummelarten allein bei uns. Die Honigbiene kommt in 9 Arten vor. Die westliche Honigbiene, die östliche Honigbiene, und dann gibt es noch die Riesenhonigbiene, die Zwerghonigbiene. Das sind diese sozialen Wesen. Die Hummeln sind halbsozial oder eusoziale Wesen.
Sterben ja auch, überwintern nicht.
Da überwintert nur die Königin.
Ja.
Bei der Honigbiene überwintert das komplette Volk. Es gibt sogar im Himalaya, die Riesenhonigbiene wandert wie Zugvögel, wandert den Blüten hinterher. Faszinierend. Und die Großzahl der Wildbienen ist, in Mitteleuropa leben ungefähr 500 Arten. Der Großteil davon lebt solitär.
Was heißt das?
Solitär heißt, da ist jede ihre eigene kleine Königin oder Prinzessin. Die Mauerbiene, die sucht sich gerne Käferbohrlöcher oder Mauerritzen. Die füllt sie mit einer Mischung aus Pollen und Honig und legt ein Ei dazu, stopft Lehm, und dann macht sie das nächste kleine Compartment für die nächste Brut, und kann, genau wie die Honigbienenkönigin, steuern, ob das Ei, das sie legt, befruchtet ist oder unbefruchtet. Aus den unbefruchteten Eiern schlüpfen die Drohnen, und die legt sie am Schluss. Diese Brutröhre ist dann hinten gefüllt mit Weibchen, vorne mit Männchen. Die Männchen schlüpfen zuerst, warten am Ausgang der Bruthöhle und wenn die Weibchen schlüpfen, werden sie sofort begattet. Mhm. Und die werden auch professionell als Bestäuber eingesetzt, zum Beispiel in Japan oder ich war im Grafschafter Land, das ist bei uns in der Ecke so ein Obstbaugebiet. Da wird auch mit experimentiert und auch erfolgreich werden die als Bestäuber eingesetzt. Die fliegen früher als die Honigbienen, also schon bei niedrigeren Temperaturen und sind natürlich nicht so kompliziert zu halten.
Wenn man sich mit Ihnen unterhält, stellt man fest, dass Sie jemand sind, der sich natürlich sehr intensiv mit der Biene beschäftigt hat, mit Bienenvölkern, mit den Insekten generell beschäftigt hat, weil wir sprechen ja über Bienen als einen Teil von Insekten und wir haben ja spätestens seit den 80ern festgestellt, dass wenn man heute mit dem Auto über die Autobahn fährt, die Landstraße, da musste man früher nach einer Stunde mal die Scheibe sauber machen, weil die voll war mit Insekten. Das passiert einem heute eigentlich nicht mehr. Man kann den halben Sommer fahren und ist frei. Das heißt, wir haben es mit einem großen Artensterben im Bereich der Insekten zu tun, was natürlich auch die Biene trifft. Wann haben Sie festgestellt, dass, als Sie angefangen haben, sich mit Bienen zu beschäftigen, dass das doch viel komplexer ist, als man so von außen erstmal annimmt? Da denkt man, ja, da sind Bienen und da kommt halt Honig raus.
Natürlich auch im Zuge meiner Recherchen habe ich das gemerkt. Wobei ich anmerken möchte, dass sicherlich auch der Verkehr ein Teil des Problems, also die Autoscheiben, die ganzen Insekten da
wegwischen,
milliardenfach erlegt haben, sind sicherlich Teil des Problems. Aber das wirkliche Problem sind synthetische Pflanzenschutzmittel. Die Konzerne, die diese herstellen, die Giftmischer, wie ich sie nennen möchte, waren nach dem Verbot von DDT, was wohl gar nicht so bienengefährlich war, aber für den Rest der Nahrungskette fatal, unter anderem für die Greifvögel und für die Menschen, waren sie bestrebt, ein Gift zu entwickeln, das ruhig alles abtöten durfte, aber subletal auf die Bienen wirkte. Und das sind diese berühmten Neonics. Mhm. Subletal heißt, die haben dann die Bienen einer gewissen Dosis ausgesetzt und gesehen, nach 48 Stunden haben die alle noch gelebt.
Ja.
Nur am Ende der Saison waren die tot, weil das ist
das
die Neonics
sind
ein Nervengift, dass sich auf das Lernverhalten der Bienen aus...
Und was auch in die Brut weiterverfüttert wird und dann zu Veränderungen führt.
Ja, vor allem die Bienen können nicht mehr... Ihr Lernvermögen ist eingeschränkt. Die sind wie auf Speed, wie auf Kokain. Mhm. Die können nachts nicht schlafen und können sich morgens nicht mehr an das erinnern, was sie am Tag vorher gelernt haben.
Das wurde auch im Test nachgewiesen.
Ja, da hat sich der Randolf Menzel unheimlich hervorgetan.
Hier aus Berlin.
Ja, hier aus der Berliner Professor an der TU. Er konnte nachweisen, dass sich über den gestörten Schlaf der Biene, dass diese Nervengifte das Lernverhalten der Insekten zerstören. Und die fliegen dann los und holen Nektar und finden nicht zurück zu ihrem Stock.
Mhm. Das heißt, ich habe es auch...
Am Ende bricht die Population zusammen.
Weil also es gibt viele Stöcke in den Staaten, wo zum Beispiel im ganz großen Stil ein Imker 900.000 Völker hat, wo dann 40%...
90.000.
Wo 40.000... 40% Ausfall ist. Das heißt, man sieht dann eine Königin drin, noch ein paar Arbeiterinnen und der Rest der Bienen ist nicht mehr da. Einfach weggeflogen, hat nicht nach Hause gefunden, weil um den Stock herum sind keine toten Bienen. Wir werden auf diesen Giftcocktail, diese neuen Gifte, die besser sein sollen, doch noch fataler sind.
Ja, Neonicotin, sorry, wenn ich da unterbrechen darf, die sind ja verbannt, nur dann zücken die Konzerne die Pyrethroide, die noch viel schlimmer sind, noch wahlloser töten und nachgewiesenerweise bienengefährlich sind.
Es ist aber dieser Cocktail von Roundup bis und Monokulturen, all das setzt der Biene zu. Aber lassen Sie uns mal beim Bienenvolk selbst einsteigen, für jemand, der überhaupt keine Ahnung hat. Können Sie mal beschreiben, so einen Bienenvolk, so einen Bienenstock, der in so einem Kasten drin ist, wie funktioniert der? Was gibt es da für unterschiedliche Aufgaben, für unterschiedliche Bienen in diesem Bienenstock? Und wie funktioniert so ein Bienenstock?
Die Sommerbiene lebt ungefähr 6 Wochen, die Winterbiene 6 Monate, ein halbes Jahr. Die Sommerbiene ist die ersten 3 Wochen nach dem Schlüpfen im Stock aktiv. Sie betreibt da Brutpflege, Honigpflege und so weiter. Und die letzten 3 Wochen ihres Lebens ist sie als Kundschafterbiene bzw. als Sammlerin
unterwegs. Ja. Das heißt, sie fliegt raus, guckt, wo es was zu holen gibt und bringt die Information zurück.
Ja, bringt diese Information zurück, teilt sie den anderen via Schwänzeltanz mit. Das funktioniert gemessen am Stand der Sonne können die anderen dann wissen, wo sich die Nahrungsquelle befindet. Je nach Intensität wissen sie, wie viel dort zu holen ist. Und die geben auch Futterproben ab, um die anderen von der Qualität der Nektarquelle zu informieren.
Da gab es 1973 auch einen Nobelpreis dafür, als man das eben richtig rausgefunden hat. Aristoteles hat schon von diesem Schwänzeltanz gesprochen. In der Schule wird man sich vielleicht noch daran erinnern, aber wir sehen eben auch, dass die Biene überhaupt nicht dumm ist. Die Biene ist, was die Kommunikation angeht, und da ist ja, wir sind an der Oberfläche in der Lage, wirklich sehr spezifische Informationen an das Volk weiterzugeben und dazu eine Kettenreaktion zu führen.
Ja.
Die dann alle ausfliegen und wissen, wo es lang geht und sich den Honig zu holen.
Ja, nicht nur das, sie hat ja auch eine genetische Intelligenz. Mhm. Zum Beispiel, ich mache das fest in meinem Buch an dem Kindergartenkind, dem eine Biene ins Haar fliegt. Wenn das löst bei der Biene den Trieb aus, bis zur Kopfhaut zu krabbeln und also unter lauten Gesumse zur Kopfhaut zu krabbeln, ja, und zu stechen. Mhm. Und zwar reagieren die besonders aggressiv auf dunkle Farben. Mhm. Also dunkel und pelzig mögen sie gar nicht.
Bären.
Warum? Genau. Ja. Der Bienenfeind Bär.
Ja.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Biene in ihren 6 Wochen einen Bärenangriff kennenlernt und überlebt und diese Informationen dann noch, ja, an die anderen weitergeben? Mhm. Sehr gering. Mhm. Deswegen ist das tatsächlich eine genetische Intelligenz. Mhm.
Deswegen tragen die Imker eben diese Netze und vor allem weiß.
Genau.
Keine Haare.
Ja.
Das erklärt die Farbe. Die Imker haben das verstanden. Okay, da haben wir also die klassische Arbeiterin, die eben im Sommer in den letzten Tagen ausfliegt. Das ist die eine Position. Okay, was gibt's noch?
Gut, wir haben die Königin. Mhm. Die Königin
ist größer.
Ja, die ist ungefähr so groß.
Die kann ich erkennen, auch als Laie, dass das die,
ja,
Königin ist.
Ja, ja, ja. Die hat so ein langes Abdomen. Das erkennt man sofort. Die Königin wird in der sogenannten Weiselzelle erbrütet. Die ragt wie ein kleiner Finger aus dem Wabenbau heraus. Mhm,
ist ein bisschen größer, erkennbar.
Ist ordentlich, ja, ist ein gutes Stück größer. Die wird halt ihr während der ganzen Aufzuchtsphase mit Gelée Royale gefüttert.
Das ist das?
Der Königinnen Futtersaft. Das hört sich nicht so sexy an. Gelée Royale wird ja auch vermarktet.
Ja, ja.
Und der führt da tatsächlich, also diese konstante Gabe, die ersten 3 Tage bekommen alle Maden Gelée Royale und danach nur noch die Königin. Mhm. Und während die anderen mit Pollen gefüttert werden.
Das heißt, ich sag mal, das ist also Brennbenzin.
Ja, also dieser Stoff bewirkt, ja, dass aus einem normalen Ei eine Königin wird. Mhm. Nach dem Schlüpfen fliegt sie. Die junge Königin, ich beschreibe mal, wie es in einem natürlichen Bau vor sich geht. Wir Imker manipulieren da gern noch ein bisschen rum. Aber natürlich ist jetzt also die junge Königin oder mehrere junge Königinnen werden erbrütet. Das Abdomen der alten Königin schwillt ab. Sie legt keine Eier mehr. Und kurz vor dem Schlüpfen
der neuen
ihrer Töchter, mhm, Königinnen Töchter, fliegt sie mit allem, was fliegen, weg, los. Also
okay,
diese Zellteilung, die ich eben erwähnt habe.
Okay, also bevor es dazu Konkurrenz intern kommt, haut sie ab. Gründet, ja, einen Parallelstaat quasi.
So teilt sich das Volk, so vermehrt sich dieses Wesen. Mhm. Die hängt sich dann erstmal in ein paar Tage, hängt sich diese Schwarmtraube in irgendeinen Ast und schickt Kundschafterbienen aus, die die Gegend erkunden, wo eine geeignete neue
Höhlung, Behausung,
mhm, Behausung zu finden ist. Da wird dann auch wieder entschieden, welche am besten ist und dann fliegen die alle dahin und ziehen da ein.
Was ist mit dem verlassenen Bau? Der ist ja nicht ganz verlassen. Also die Königin oder eine?
Da ist jetzt die junge Königin schlüpft, die zuerst schlüpft, sticht ihre Schwestern ab. Der Stachel funktioniert dann noch mit Gift und verändert sich nachher zum Legeapparat. Mhm. Bevor dies geschieht, fliegt die junge Königin auf den Begattungsflug. Das geht über mehrere Tage und wird dort von... Die fliegt dann, es gibt richtige Begattungsplätze, die ältesten dokumentierten sind über 100 Jahre alt.
Wo die immer wieder hinfliegen, man weiß nicht warum.
Ja, und die treffen sich dort mit den Drohnen. Und,
die Drohnen sind auch aus diesem Bau?
Die Drohnen sind von überall her.
Aha.
Die fliegen so bis zu 5 Kilometer oder so. Mhm. Die brauchen ja auch den Genaustausch.
Ja.
Und die Drohnen begatten die Königin mit dem Begattungsapparat. Die haben keinen Stachel. Und ich glaube, dieser Vorgang findet so bis zu 10 Mal statt.
Mhm. Und dabei stirbt die Drohne.
Die Drohne, ja, nach dem Begattungsvorgang reißt der Stachel aus. Und der Nachfolger muss erst den reißt der Begattungsapparat raus und der Nächste an der Reihe muss den erstmal aus dem Abdomen der Königin entfernen und dann ist der an der Reihe.
Also ein tödlicher Sex, kann man sagen.
Ja, am Ende für die Männchen.
Ein, ein hoher Preis. Ja.
Am Ende ist die Spermatheka gefüllt und reicht für den Rest des Lebens der Königin. Die Königin lebt ungefähr 4 Jahre. Also kann bis zu 4 Jahre leben.
Und 2000 Eier pro Tag legen?
2 bis 3000, ja.
Das ist ja Wahnsinn. Schafft die.
Und kann auch wieder steuern, befruchtet oder unbefruchtet.
Die Befruchteten sind die
Arbeiterinnen
und die Unbefruchteten,
die
Königin. Okay, wir haben es also mit dieser Königin zu tun, der alten Königin, die dann eben abhaut und viele mitnimmt, die gründen dann einen neuen Staat. Jetzt haben wir diese neue Königin, die sich um die anderen Königin kümmert, die also erledigt, ja, also Schwesternmord muss man sagen, und die hat dann noch ein paar Arbeiterinnen, die wahrscheinlich vor Ort sind und die versuchen dann ein neues Volk aufzubauen. Wie lange dauert das, bis so ein Volk dann groß genug ist, um arbeiten zu können, um sich aufbauen zu können? Übernehmen die alten Waben oder wie muss man sich
das vorstellen? Die bleiben dann ja da drin. Es kommt drauf an, also manche Völker, also wenn die sehr schwarmfreudig sind, kann dieser Prozess durchaus mehrfach stattfinden in einer Saison und die können sich auch zu Tode schwärmen.
Mhm. Aber das ist letztendlich ist das eine Besiedelungstechnik.
Ja, also so ein Stock ist ja auch, also wenn wir als Imker da nicht die Waben austauscht, dann sind die auch irgendwann durch die Maden vollgekotet. Das hat zur Folge, dass die einzelnen Arbeiterinnen auch immer kleiner werden und irgendwann ist diese Behausung dann auch mal runtergewohnt. Ne?
Ja.
Und dann stirbt wahrscheinlich die letzte weg oder haut auch noch ab. Mhm. Und dann kommt die Wachsmotte bei uns. In anderen Breiten der kleine Beutenkäfer.
Ja.
Und die frisst den Wachs auf und
sorgt
so dafür, dass nach ein paar Jahren dort der neue Bienen einziehen, wieder ein neuer Bienen einziehen kann.
Aber das ist das, was der Imker versucht, der hegt und pflegt das Ganze, damit das eben effektiv funktioniert. Okay, wir haben die Königin abgeklärt, wir haben die Drohne, die eben auch durch die Zuteilung des Futters oder befruchtet, nicht befruchtet, gesteuert wird, wir haben die klassische Arbeiterbiene. Wie lange hält so ein Bienenstock und warum bauen die Waben und was machen dort die im Eingangsbereich, die gucken, dass da keine falschen Bienen reinkommen oder andere Tiere reinkommen. Was gibt es noch für Aufgaben?
Also ich möchte mal kurz auf die zwei wesentlichen Betriebsweisen eingehen. Es gibt den Stabilbau, den kennen wir aus dem guten alten Korbstülper oder der Klotzbeute. Mhm. Dort kann der Imker nicht eingreifen. Der wartet also ab, dass geschwärmt wird, er fängt den Schwarm, tut den in einen neuen Korbstülper und schneidet dann, den kann man umdrehen und dann schneidet man. Der Honig ist immer vom Einflug so weit weg wie möglich vom
Einflugsloch weggeparkt.
Ja, ja. Ja, ja. Und dann kann er diese Waben rausschneiden. Und diese Waben kann man auch nicht schleudern, sondern die werden, da gibt es dann Tropfhonig oder Quetschhonig. Gibt es verschiedene Methoden. Und im 19. Jahrhundert entstand die revolutionäre Entwicklung im 19. Jahrhundert war der Mobilbau. Das hatten die Griechen in Mazedonien auch schon vor Tausenden von Jahren, aber das ist so mehr oder weniger vergessen worden. Der Mobilbau findet statt mit diesen Rämchen, die man rauszieht.
Ja, was man so kennt jetzt, das ist eigentlich, wo der Mensch eingegriffen hat.
Dann kann man nämlich auch diesen Schwarmtrieb steuern. Deswegen macht man einmal die Woche eine sogenannte Schwarmkontrolle. Wenn man sieht, die fangen jetzt an, die wollen eine neue Königin sich erbrüten, dann kann man da steuernd eingreifen. Man nimmt dann man nimmt dann Waben mit Brut, am besten noch die Wabe mit der jungen Königinnenzelle und bildet beispielsweise einen Ableger und fegt da ordentlich Arbeiterinnen dazu. Muss man nur aufpassen, dass man nicht die Königin mit erwischt, die vorhandene.
Ja.
Und schröpft. Der Imker spricht dann vom Schröpfen, schröpft dieses Volk und dann ist ja wieder Platz.
Das heißt, die werden das anhand von Platz und Individuen, das werden die.
So versucht man den Schwarmtrieb zu unterdrücken, beziehungsweise zu steuern auch.
Ja.
Und hat dann einen neuen Ableger, der im nächsten Jahr darauf dann wieder Honig bringt. Und die alte Königin, deren Abdomen schwillt nicht ab, das heißt, sie legt fleißig weiter Eier und so kann man dann auch ordentlich Honig
machen. Weil die das wohl merken, dass da noch Platz ist und das ist
jetzt
ja nicht,
ist wieder Platz.
Nicht überfüllt, das Lager quasi, kann man das machen. Weil Sie gerade davon gesprochen haben, da konnte man das eben rausnehmen, steuern und man konnte dann auch kalt schleudern, ne? Das ging doch dann auch
raus. Ja, in diese Rämchen wird eine sogenannte Mittelwand eingelötet, die hat die Wabenform vorgegeben, dann werden die schön gleichmäßig ausgebaut. Und wenn die, man spricht dann von Verdeckeln, also wenn der Honig fertig ist, wird die einzelne Zelle mit einer dünnen Wachsschicht überzogen.
Von der Biene?
Von den Bienen, ja, sicherlich. Und daran sieht man dann auch, also die sollte so zu 2/3 mindestens verdeckelt sein. Und dann kann man diese Wabe ernten. Zu Hause mit der Entdeckelungsgabel, das ist so ein stacheliges Gerät, hebelt man diese ganzen Wachsdeckel auf und dann kommen die in die Honigschleuder und der Honig wird per Zentrifugalkraft dann daraus geschleudert.
So hat ein Italiener, glaube ich, die Kaltschleuder
Die Honigschleuder, ja.
1850, glaube ich, war das etwa.
Ich glaube, ein Soldat war es.
Ja, ich habe gelesen, um mal auch auf die Leistung zu kommen, für 1 Gramm Honig müssen 1 Million Blüten angeflogen werden. Da steckt
ich
viel
glaube für ein Kilo, ne?
Ne, ich glaube für 100 Gramm, habe ich gelesen, ja, in Ihrem Buch. Also ich muss sagen, es ist eine enorme Leistung. Aber bis aus dem Nektar Honig wird, lassen Sie uns mal da einsteigen. Der Honig ist ja ein Produkt, was nicht in der Blüte ist, sondern was die Biene quasi, ich sage jetzt mal Bienenspucke ist das, vermischt, fermentiert.
Die Biene hat den sogenannten sozialen Magen. Dort.
Sie nimmt diesen Nektar
auf.
Das ist noch kein Honig.
Das ist kein Honig, aber natürlich energiereich schon. Sie sammelt den in ihrem sozialen Magen. Und der kann, was immer sie selber, das Insekt selber an Energie braucht, kann der abführen in den Bienenkörper. Der Rest bleibt in dem sozialen Magen und wird dort mit verschiedenen Enzymen angereichert und Mandibelsekret. Mandibeln sind die Mundwerkzeuge, spielt, glaube ich, auch noch eine Rolle. Und wird dann im Bienenstock ausgewirkt, übergeben
an
die Arbeiterinnen im Stock und von denen dann eingelagert in der Zelle. Der ist dann noch recht flüssig und durch Flügelschlag wird das Wasser
entzogen.
Wird ihm der Wassergehalt entzogen und ab einem bestimmten Prozentsatz, ab einem bestimmten Prozentsatz ist dieser Honig dann reif, wird verdeckelt und ist auch unbegrenzt haltbar.
Also man hat das einzige Lebensmittel, was nicht verdirbt, Honig.
Nur so wie Zucker, ne? Wegen dem hohen Zuckeranteil. Ja.
Der Honig wird ja von der Biene dadurch produziert, um ihn später in der kalten Jahreszeit oder wenn es keine Blüten gibt, als Nahrung aufzubrauchen. Da ist ja der Imker derjenige, der praktisch die Biene bestiehlt.
Ja.
Muss man ja so
der
sagen.
Der Mensch ist ein Raubtier.
Ja. Und, Raubtier. Aber der Honig wird ja auch, oder der Nektar wird ja auch benutzt, um die Jungen die zu füttern, all das. Wie schwer ist so ein Bienenvolk, wenn die Waben alle voll sind, also wenn der Winter vor der Tür steht?
Also es kommt auf die Kistenform an. Es gibt größere und kleinere Kisten. Also eine Kiste hat, also bei mir, ich habe Deutsch Normal, so nennt sich das. Das ist so eine quadratische Form.
Klar, Deutsch Normal.
Quadratisch praktisch gut. Die sind dann so ungefähr gute 20 Kilo schwer. Mhm. 2 setze ich als Honigraum auf, da haben wir schon 40 Kilo. Unten ist auch noch was drin. Also bei meiner Betriebsform kann so ein ganzer Bienenstock, wenn er richtig voll ist mit Honig, dann kann er schon mal 70, 80 Kilo wiegen.
Wie viele Bienen sind denn da drin?
Um die 20.000 im Sommer. Ja. Geht auch mehr, glaube ich.
Bis zu 30.000. Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, der klassische Durchschnittsimker, also nicht jemand, der das industriell betreibt, um damit eben vor Ort zu großen Baumfarmen zu fahren und da sage ich, biete euch die als Bestäuber an. Ja, dafür muss man dann bezahlen, dafür gibt es am Ende eine anständige Apfel- oder Mandelernte in Kalifornien, da fliegt man ja mit dem Flugzeug das Ding ab. So ein klassischer Durchschnittsimker hat 7 Stücke, sagen Sie.
Der sympathische deutsche Hobbyimker hat 7 Stücke, ja.
Sie auch?
Ja, ich tatsächlich. Ich hoffe, die kommen alle heil aus dem Winter, dann imker ich wieder mit 7 Stöcken. Es variiert ja auch manchmal, man hat Ausfälle und man macht ja immer neue Ableger, also vielleicht, wenn alles gut geht, habe ich am Ende des Jahres 10. Oder?
Und die werden dann von Ihnen weiterverkauft oder sonst werden sie immer mehr?
Ich gleiche damit dann vielleicht im nächsten Jahr Winterverluste aus. Also ich habe bisher noch kein Volk verkauft.
Okay, Sie haben gesagt, wenn man Sie setzen
sich... Ich wollte so ein bisschen weiter.
Ja?
Also bis 30 Völker ist man Nebenerwerbsimker und tatsächlich ist der Gewinn daraus auch steuerfrei. Man wird vom Gesetzgeber als Imker begünstigt, wegen dem Dienst an der Allgemeinheit. Mhm. Ab 100 Völkern, sagt man, kann man gut davon leben.
Mhm. Ich habe in dem Buch gelesen, dass unterschiedliche Staaten, Österreich, überall, man hat die menschlichen Kulturen haben die Imker immer unterstützt. Ich glaube, die Biene als Haustier eingesetzt. Das haben ja schon die Ägypter getan. Also so lang ist das, also 7000 Jahre etwa, weiß der Mensch, was die Biene leisten kann und nutzt sie für sich, fährt sie rum, den Nil rauf und runter und sieht eben, was die leistet. Ist das im allgemeinen Bewusstsein, außer man ist Imker, ist das eigentlich angekommen, dass der Mensch auf die Biene angewiesen ist?
Ja, also jetzt im Zuge dieses Insektensterbens, wo es Gegenden gibt, wo uns bis zu 80% unserer Insekten fehlen. Also die haben da diese Fallen aufgestellt, wo noch vor 20 Jahren mehrere Kilo oder ich glaube bis an die 2 Kilo reingegangen sind. Und jetzt sind die froh, wenn die dann auch 200 Gramm fangen. Langsam spricht sich ja rum, dass wir kaum noch Insekten haben, und langsam werden die Leute nervös, denn wir brauchen die einfach. Mhm. Ich meine, ich finde es ja schon tragisch, dass der Mensch seine Umwelt nur nach dem Nutzen für sich betrachtet und denkt, ja okay, da gibt es ganz viele Insekten, die werden jetzt halt in der chemischen Dusche kommen die um. Und,
ja, Mücken brauche ich
die
nicht.
Die brauchen wir, ja, Mücken. Okay, auf die wollen natürlich viele gern verzichten, aber es gibt ja auch noch jede Menge Käfer. Schmetterlinge sind übrigens auch Bestäuber, ne?
Ja.
Sehr wichtig. Schwebfliegen und so weiter. Die Verkürzung des Problems auf das Bienensterben ist ein Propagandatrick von Konzernen wie Bayer, Monsanto und Co. Mhm. Weil der eigentliche Skandal, die Biene, die Verluste können wir durch die Imkertechnik ausgleichen. Es geht ihr gar nicht so schlecht. Klar, die stirbt und da geht es nicht gut, aber...
Da könnte man noch.
Wir brauchen uns, glaube ich, in nächster Zukunft keine Sorgen zu machen, dass die Honigbiene ausstirbt. Dafür sind wir Menschen zu schlau. Mhm. Der eigentliche Skandal sind die 80% Wildinsekten, die wir bereits verloren haben.
Auf die können wir nicht verzichten.
Auf die können wir auch nicht verzichten. Die sind auch wahnsinnig wichtig. Und darüber müssen wir reden. Mhm. Und das muss aufhören. Mhm. Ich fordere ein Verbot oder eine Ächtung synthetischer Pflanzenschutzmittel, so wie Giftgas geächtet wurde oder Landminen. Man muss dieses Zeug ächten. Und das ist natürlich schlecht für das Geschäftsmodell von Bayer, Monsanto und Co., obwohl diese Konzerne in einem klassischen Catch-22 sitzen. Mhm. Die verdienen ihr Geld mit Gift, gleichzeitig bedroht dieses Gift aber ihren Profit, nämlich... Weil ohne Bestäuber haben wir dann auch keine Ernten.
Ja. Also die sitzen, brauche ich auch keine.
Die sitzen wie Geisteskranke in diesem Catch, in diesem unauslösbaren Widerspruch und produzieren natürlich trotzdem fleißig weiter Gift und versuchen das mit Propagandamitteln irgendwie in den Griff zu bekommen. Also ich war da ja in Monheim am Rhein beim Bayer Bee Care, wo da so
20... Das hat Bee Care so gestimmt. Sie sind die Hülle des Löwen und da haben Sie doch Dr. Maus getroffen.
Ja, Dr. Christian Maus.
Mhm. Der ist der Bienenbeauftragte von Bayer. Es gibt das wirklich. Also da sind Sie hingefahren. Wie sind Sie denn empfangen worden?
Ja, man muss sich das Ganze vorstellen. Das ist schon so ein Hochsicherheitsbereich. Ich parkte meinen Wagen. Es stank unheimlich nach Pestiziden. Es ist so ein stechender Geruch. So wenige Kilometer entfernt qualmen da die Schlote in Leverkusen. Und dann parkte ich meinen Wagen auf dem vorgelagerten Parkplatz neben einer Blütenwiese und einem Wildbienenhotel. Und,
dass man da aufgestellt hat.
Ja, ja.
Von Bayer.
Mit dem Logo von Bayer Bee Care.
Ja.
Und dann, als ich da durch diese, also das Ganze ist wie so eine Festung, also hochgesichert. Das ist ja auch schon, ich denke, die tut was Gutes für die Menschheit. Aber die sind, also ich nenne es die Bayer Festung. Dann wurde ich da durch diese durch diesen Sicherheitsbereich geschleust und vom Pressebeauftragten, dem Utz Klages, empfangen. Und kam dann in dieses Gebäude von Bayer Bee Care und... dem Dr. Maus, dem wirft der Randolf Menzel ja unsaubere wissenschaftliche Methoden vor. Entsprechend ertappt wirkte er auf mich. Und
Sie haben ja sehr direkte Fragen gestellt. Und ja. Da gab es im Hintergrund immer so diese Anwalt, der sagt, freigegeben, nicht freigegeben. Also nicht alles von den Antworten oder Fragen ist auch im Buch gelandet.
Ja, muss ich sagen, da fand eine ordentliche Zensur statt. Also wir haben ich habe das aus meinem Gedächtnisprotokoll dann aufgeschrieben, das Gespräch dort, das teilweise ganz absurde Züge angenommen hat. Also er verglich dann diese Neonicotinoide mit Alkohol. Das wäre ja auch ein Nervengift.
Und ja, wo er recht hat.
Hat er ja recht, nur... Ja. Bevor ich, also wenn ich die Wahl des Getränks habe, würde ich auf jeden Fall eher zum Glas mit Wein greifen als zum Dümaklobrit oder wie das
heißt. Tatsächlich. Gut, das heißt, Sie sind ja in die Höhle des Löwen, um da zu konfrontieren. Das heißt, die Sache ist Ihnen schon ernst gewesen. Weil dass Sie dort nicht jetzt wohlwollend empfangen werden würden, das war Ihnen klar. Mich wundert, dass man Sie überhaupt empfangen hat.
Ja, weil die sitzen in diesem Catch-22.
Also sie müssen Kommunikation machen und das versuchen irgendwie abzubiegen, abzubügeln.
Das kann auf Dauer nicht gut gehen. Und ich glaube, es ist ein bisschen schlechtes Gewissen spielt auch eine Rolle. Die wollten mir dann ihre Techniken auch zeigen. Also die haben jetzt so, also ein großes Problem bei diesen Giften ist ja zum Beispiel das gebeizte Saatgut. Das bewirkt das, also das ist so wirksam, dass da ungefähr 10% des Gifts, das auf dem Saatkorn sitzt, wandert in diese Pflanze und macht die giftig für Insekten. Mhm. Ich denke mal auch für Menschen. Ne?
Ja.
Die restlichen 90% wandern ins Erdreich, in die Gewässer.
Und landen und irgendwo bei uns dann.
Ja, die sind sehr stabil und töten da munter weiter. Aber wenn man dieses Saatgut ausbringt, entsteht Staub, tödlicher Staub. Und da hat es im Rheinland große Bienensterben gegeben. Mhm. Und jetzt haben sie diese gigantischen Staubsauger erfunden.
Wo sie rechts und links das ab, da muss ich das mal vorstellen, das ist eine merkwürdige Landwirtschaft. Das Gift noch, das überschüssige Gift absaugen.
Ja, oder beim Raps wird unter die Blüte gespritzt, weil bei Raps brauchen die natürlich auch die Bienen. Ne?
Ja.
Also diese ganzen Absurditäten wurden mir dann da auch vorgeführt und trafen dann bei mir natürlich nicht auf große Begeisterung.
Es gibt ja auch dieser Trend, dass man eben sagt, man baut eben Bienenstöcke und jede Biene, die diesen Stock verlässt, wird von oben mit Pestizid versehen, angeträufelt, damit die dann das Pestizid direkt zur Blüte bringt. Das sind auch so komische Ideen.
Das sind Hummeln jetzt.
Ja, Hummeln. Das sind auch so komische Ideen, dass wir daraus aus den Insekten noch Giftboten machen.
Ja.
Das sind so ganz komische menschliche Züge, die da sich bei der Chemieindustrie abspielen. Diese ganzen neuen Methoden, wie sie besser sein sollen, um auch die Auflagen zu erfüllen, beschreiben Sie in Ihrem Buch, sind ja noch viel schlimmer geworden. Der Mensch verzichtet nicht darauf, der denkt nicht an Umkehr, sondern er versucht eben, das noch zu verbessern. Lassen Sie uns mal in die Philosophie hier zurückkehren. Sie sagen, macht die Erde untertan, trifft es gar nicht, sondern die Aufklärung hat bei einigen Menschen dazu geführt, dass sie, nennen wir ihn mal Gott, den Schöpfer, die Schöpfung, dass sie da etwa einen Masterplan dahinter in Frage stellen und einfach sagen, der Mensch muss hier als Gärtner eingreifen. Das heißt, das ist die Hybris eigentlich.
Ja, ich nenne es die Geisteskrankheit des
Menschen.
Des industrialisierten Menschen. Mhm. Was die Indianer in Nordamerika die Krankheit des weißen Mannes genannt haben, trifft es wahrscheinlich ungefähr so, nur dass diese Krankheit ja hoch ansteckend ist und mittlerweile auch schwarze, gelbe, rote Menschen befallen hat.
Ja.
Im Zuge der Aufklärung wurde dem Menschen klar, es gibt keinen Gott. Oder
wie er ihn definiert hat.
Das ist auf jeden Fall die Idee hinter der Aufklärung.
Ja.
So entstand ein Vakuum. Und wer hätte dieses Vakuum jetzt besser füllen können als der Mensch selber? Und jemand, der denkt, er sei Gott oder er könne göttlich sein, der ist geisteskrank. Mhm. Und der ist nicht nur eine Gefahr für sich, sondern auch eine Gefahr für andere. Mhm. Und das ist das ganz große Problem. Ich vermute als Triebfeder gar nicht mal die Gier nach Geld bei diesen Fehlentwicklungen, die wir im Zuge der Industrialisierung durchmachen. Ich vermute dahinter die Gier nach Göttlichkeit.
Mhm.
Der Mensch will alles, der industrialisierte Mensch will alles geregelt sehen. Er denkt, er könne eingreifen, er könne züchten. Man kann das
klonen.
Wenn man jetzt zum Thema Jagd, jetzt wird gedacht, es gibt, da sind wir weg von Bienen, aber nicht so weit weg. Ja, im Moment wird ja behauptet, es gibt zu viele Wildschweine. Erstmal, wer bestimmt, was zu viel und zu wenig ist? Und zweitens, wieso ist das ein Grund, die jetzt alle abzuknallen? Also jetzt werden ja Nachtsichtgeräte, also richtig
Ich habe davon gehört, paramilitärisch ausgerüstete Jäger.
Der Ökozid ist im vollen Gang.
Ja.
Und so wie ich fordere, dass die synthetische Pflanzenschutzmittel verboten werden, fordere ich auch, dass der Ökozid juristisch definiert werden muss, um im Endeffekt einen Strafgerichtshof für Ökozid einzurichten, so wie es den schon für Genozid gibt.
Sie sagen auch, Sie haben Riesenprobleme mit diesen ganzen Öko-Labels, weil der Mensch bestraft wird. Das finde ich einen interessanten Ansatz. Was stört Sie am Öko-Label? Das ist doch gut, wenn ich Öko einkaufe.
Natürlich ist Öko sollte die Norm sein. Und die, die mit Gift hantieren oder grausam zu Tieren sind, die sollten belabelt werden. Wenn wir mit unserem Öko-Label, also wenn wir Bio einkaufen, zahlen wir Geld für dieses, für diese Zertifizierung. Mhm. Also wir werden quasi bestraft, wenn wir den Produkte von den Menschen, Tierwirten und Bauern kaufen, die ordentlich handwerken.
Da gibt es immer mehr davon.
Gibt es immer mehr, aber man sollte es also
umdrehen.
Man sollte es umdrehen. Man sollte die schlecht und mit die schlecht wirtschaften und Gift einsetzen und
Giftmischer, Massentierhaltung, tritt die Erde Gift mit Füßen, so ein Label.
Ja, hier. Am besten noch mit Schockbildern.
Ja, und aber ich glaube nicht, dass Sie das in den nächsten Jahren durchgesetzt bekommen. Wir haben ja jetzt Roundup durch einen Vaupas eines CSU-Politikers.
Ich werde es bestimmt nicht durchgesetzt kriegen, aber ich fordere es.
Haben wir dabei. Dieser Cocktail, von dem Sie sprechen, der sich da draußen abspielt, Monokulturen, wo ganze Landschaften über die Gesamtsaison eigentlich nur eine Frucht tragen und wenn das erledigt ist, dann müssen die Bienen sehen, wovon sie leben, also sie verhungern. Das alles hat der Biene ja stark zugesetzt. Es gibt aber, um da fair zu sein, natürlich auch natürliche Feinde. Mit denen haben, sagen Sie, ist die Biene aber Jahrmillionen gut ausgekommen. Können wir uns mal auf die natürlichen Feinde konzentrieren, die den Bienen jetzt natürlich auch schaden? Also die Varroa-Milbe ist ein ganz wichtiger Faktor. Können Sie mal schauen, was macht diese Milbe? Die hat es ja schon, gibt es ja.
Das hatte ich ja gerade schon ausgeführt. Also die Varroa-Milbe ist durch Artenverfälschung an die westliche Honigbiene geraten. Deswegen kommt die mit der nicht klar.
Also so ähnlich wie ein Tier, was nach Australien eingeführt wird, das da nicht hingehört.
Ja, Artenverfälschung. Mhm. Ja. Stichwort Artenverfälschung. Die Varroa-Milbe ist ein kleines Spinnentier und die saugt, die führt ein Leben im Stock und schädigt die Larven, die saugt sich an denen fest. Das Weibchen der Varroa-Milbe legt ihre Eier zu der Made in die Zelle und die entwickelt sich schneller als die Bienenmade und fängt dann schon, nachdem sie fertig entwickelt ist, durchsticht sie die Haut der kleinen Bienenmade und fängt an ihr zu saugen. Das führt zu verschiedenen Krankheiten, wie zum Beispiel die überträgt, glaube ich, den Deformed Wing Virus. Also da werden die Flügel werden
verstümmelt.
Ja, durch diese Verletzungen können auch andere Erreger in den Bienenkörper eindringen. Das ganze Tier wird geschwächt und man kann sich vorstellen, okay, bei der Sommerbiene, die nur 6 Wochen lebt, sind die Verluste noch zu verkraften. Aber die Winterbiene, die ja dann 6 Monate leben soll, wenn die da schon so geschwächt und krank in den Winter geht, dann überlebt die.
Okay, das ist also diese. Sie schreiben in Ihrem Buch, wenn der Mensch jetzt dieser klassischen Honigbiene bezüglich der Varroa-Milbe nicht hilft, hat die Biene keine Chance.
Ja, das ist leider so.
Also, das ist wirklich so.
Ja,
da ist die Biene auf den Imker bereits angewiesen, um überhaupt.
Ja, also wir haben uns quasi gegenseitig in der Hand. Die Bayer hat dann natürlich auch wieder ein kleines Mittelchen.
Was man
entwickelt bei Varol, Werbespruch, meine Bienen sollen leben. Ich will es nicht in meinem Stock haben.
Weil es auch im Honig dann drin
ist. Ja, ist ein Arachnizid, auch wieder ein Nervengift. Biologisch wird mit Varroa, behandeln wir Varroa mit organischen Säuren. Ameisensäure und Oxalsäure. Man appliziert die Ameisensäure über einen Verdunster. Stresst das Bienenvolk. Es ist nicht nett, aber ohne ist es zum Sterben verurteilt.
Okay, da haben wir diese eine Milbe, die ein Hauptfeind, ein natürlicher Hauptfeind ist. Ich lese jetzt mal vor, Faulbrut, Wachsmotte, kleiner Beutenkäfer. Das sind so die Hauptakteure, die da gegen die Biene arbeiten.
Faulbrut ist, es gibt die amerikanische Faulbrut und die europäische.
Was macht die denn mit der Brut?
Das heißt, europäische, das sind eher so Milchsäurebakterien. Das stinkt dann, riecht es dann eher so nach vergorenen riecht säuerlich.
Mhm. Man kann anhand des Geruchs
so,
erkennen.
Die ist gar nicht so gefährlich. Mhm. Aber die amerikanische Faulbrut, das ist die gefährliche. Übrigens heißt sie nur amerikanische, weil die in Amerika entdeckt wurde. Ne?
Das heißt, die schadet dem Tier oder dem Gesamten
auch? Ja, die Sporen dieses Erregers sind äußerst stabil. Und da gibt es auch eine Meldepflicht. Wenn man beispielsweise über Landesgrenzen hinweg seine Bienen transportiert, muss man eine Futterkranzprobe ins Veterinäramt schicken und dort wird dann auf Faulbrut geprüft. Wird die festgestellt, dann
Quarantäne.
Ja, Quarantäne. Früher wurden die Bienenstöcke verbrannt. Das hat natürlich die Meldefreudigkeit der Imker nicht wirklich gefordert. Heute versucht man so Völker zu sanieren mittels Kunstschwarmverfahren. Mhm. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das Problem bei der Faulbrut ist, die Sporen sind auch im Honig. Und wenn wir jetzt Honig importieren aus Ländern, wo es mit nicht so strengen veterinärischen Gesetzen wie in Deutschland, dann kann es gut sein, dass diese Sporen im Honig drin sind. Und wenn man jetzt sein ungewaschenes Honigglas in den Glascontainer wirft, kann es durchaus passieren, dass Bienen da hineinfliegen und sich die Honigreste holen. Und
damit ihren eigenen Schwarm
wieder infizieren. Ja, also
okay.
Deswegen ist Faulbrut ein Thema, was so schnell wahrscheinlich nicht weggeht.
Dann haben wir die Wachsmotte. Was macht die denn?
Ja, die Wachsmotte ist, ja, ich habe es ja eingangs schon beschrieben, eigentlich ein Symbiont der Biene, weil die, wenn das Bienenvolk auszieht, räumt die auf im Stock. Ne? Mhm. Die frisst den Wachs, kann den verstoffwechseln. Übrigens sind die Maden der Wachsmotte, die können sogar Plastik fressen und verstoffwechseln. Ja. Das hat man jetzt letztens rausgefunden. Mhm. Also ein faszinierendes.
Also eigentlich macht die Recycling von dem Stock, der aufgegeben wurde.
Ja, also es ist eigentlich ein Symbiont. Nur wenn man die die wird zum Problem, also wenn man alte Waben hat oder nicht direkt den Honig schleudert und da geht die Wachsmotte rein, dann frisst sie sich da überall durch und verkotet das und dann kann man das alles wegschmeißen. Mhm. Und das ist dann eher das Problem. Also man muss als Imker, wenn man Honig geerntet hat, sollte man ihn direkt schleudern und auch direkt den Wachs ausschmelzen. Dann kommt man mit der Wachsmotte prima klar, aber die vergibt einem keine Faulheit. Mhm.
Ein klassischer Bienenstock produziert, so wie Sie ihn betreiben, bis zu 20 Kilo Honig im Jahr.
20 bis 40.
20 bis 40. Und essen Sie den dann auch, wenn Sie 7 Stöcke haben? Nein.
Also wir essen tatsächlich, also wir sind ja eine vierköpfige Familie, also 30 bis 40 Kilo essen wir problemlos weg.
Das ist aber ein Rekord, ne? Muss man sagen.
Ich weiß nicht.
Ja, ich glaube in Deutschland ist der Pro-Kopf-Verzehr Honig 1 Kilo pro Person.
Ja, ungefähr. Ja.
Also sind Sie schon ganz weit vorne.
Da essen wir mehr.
Mhm. Okay, und dann gibt es noch nicht den kleinen Beutekäfer. Was macht der?
Kleine Beutenkäfer ist, der macht im Prinzip dasselbe wie die Wachsmotte, aber der stammt aus Afrika und hat es mittlerweile schon bis südlich der Alpen geschafft. Und also er macht dasselbe wie die Wachsmotte. Also der räumt den Bienenstock auf. Nur ist der ein bisschen aggressiver. Und wenn wir den in unserem, also noch ist er nicht in Deutschland, aber wenn man den im Bestand hat, dann hat man ein Problem. Da muss man, glaube ich, auch den Boden drumherum desinfizieren. Mhm. Da reicht Ätzkalk. Manche greifen dann wieder zum Pestizid. Ja. Muss gar nicht sein. Ja. Die Leute, die den haben, es gibt dann auch so Käferfallen, die kann man da, ich glaube, die funktionieren mit Öl, die kann man aufstellen. Es ist eigentlich ganz interessant, es ist eigentlich süß. Also die Biene hat ja eine kleine eingeschworene Gemeinschaft, die nur für Propolis zuständig sind.
Was ist das?
Propolis ist Bienenkitharz. Mhm. Der wird gesammelt an Baumknospen, also jetzt gerade ist Sammelsaison. Und der hat einen hohen Anteil von Bioflavonoiden und die wirken antibiotisch, also antiviral, antibakteriell, antimykotisch.
Die Ägypter wussten das und haben damit ihre Mumien
einsaniert. Ja, wenn beispielsweise eine Maus in den Bienenstock eindringt, wird totgestochen, dann mumifizieren die Bienen.
Die können sie nicht raustransportieren, also verpacken sie um, damit die nicht da drin verwest.
Ja. Genau. Mhm. Und genauso macht die kann damit auch, also sobald sich Ritzen auftun, werden die mit Propolis gekittet. Mhm. Und im Stock herrschen ja eigentlich ideale Bedingungen für Keime. Also da ist es warm, da ist viel Zucker, da ist es feucht. kommt viel Kontakt mit der Außenwelt durch die Sammlerinnen und die Kundschafterbienen. Also jede Menge Keime, aber im Prinzip, bis auf Nosema, Faulbrut, gibt es kaum Bienenkrankheiten. Mhm. Und das,
also ein Selbstverteilungsmechanismus, da gibt es eben nicht diesen klassischen, was wir im Krankenhäuser haben, diesen Krankenhauskeim gibt es in so einem Bienenstock natürlich nicht.
Nee, das, ich wollte aber jetzt noch wieder den Bogen machen zum Beutekäfer. Die kitten alle Ritzen zu mit Propolis. Also wenn sich da irgendein Riss auftut, dann wird er zugekittet. Propolis ist griechisch und heißt vor der Stadt. Die können auch ihren Eingang damit verengen. Mhm. So, und jetzt sitzt der kleine Beutenkäfer gerne im Bienenstock in Ritzen drin und wird dann von den Bienen eingemauert. Aber nur bis zum Kopf. Mhm. Und dann sind die noch so nett und füttern den tatsächlich weiter. Und jetzt kommt das Problem, wenn man die Bienenkiste aufhebelt, dann wird diese Ritze
mit
dem Beutekäfer, befreit man quasi den Beutekäfer wieder. Ja. Und
kann er weiterwerken. Machen die Bienen das, dass sie da, ist das ein abschreckendes Beispiel für die anderen Beutekäfer? Wir haben schon einen von euch, wie muss man sich das vorstellen?
Nö, also die killen den nicht und der hat anscheinend im Zuge der Evolution gelernt, sich das Battleverhalten abzugucken.
Genau, der tut dann so, als sei er eine Biene und er wird da gefüttert und dann muss er nicht um. Verrückte Natur. Lassen Sie uns mal zu den Bienenprodukten kommen, habe ich sie mal genannt, also das, was die Bienen herstellen. Am bekanntesten ist natürlich Honig, also was sie dann selbst herstellen aus dem Pollen, allem, was sie sonst noch dazugeben. Honig, der normalerweise dann eben selbst dient als ihr Lager für die schlechte oder kalte Jahreszeit, um durchzuhalten. Den nehmen wir ihnen ja ab. Nehmen Sie den Honig, nehmen Sie von so einem Bienenvolk eigentlich sämtlichen Honig ab? Ist es zu empfehlen oder müssen Sie den Bienen auch ein bisschen was lassen?
Also man lässt den Bienen was. Das System funktioniert so. Die unteren beiden Kisten bei Deutsch normal, das ist der Brutraum, die oberen, und dann setzt man ein oder zwei Kisten auf als Honigraum und sperrt das ab mit dem Königinnenabsperrgitter. Das heißt, die kommt da nicht, die Arbeiterinnen kommen durch, aber die Königin mit ihrem dicken Abdomen schafft es nicht in den Honigraum, legt da also keine Brut rein und dann kann man oben dann halt den Honig wegernten.
Weil dort werden das nicht an Maden verfüttert, sondern da wird ein Lager angelegt. Ja. Das ist der Trick, den der Imker anwendet.
Ja. Demeter lässt das nicht zu, weil er sagt, es ist nicht wesensgerecht.
Ja.
Kann man geteilter Meinung sein. Unten gibt es natürlich auch noch Honig. Den lässt man ihr. Und nachdem man da abgeerntet hat, wird gefüttert. Also da gibt es Futterteig. Ich persönlich nehme Zuckerwasser. Also ich kaufe Zucker, koche den oder erhitze den zusammen mit Wasser zum 50-50. Also 7 Kilo Zucker, 7 Kilo Wasser. Dann habe ich 14 Kilo und fütter die in einem Eimer mit einem perforierten Deckel, stülpe ich dann da drüber und dann haben die diese 14 Kilo in 2 bis 3 Tagen leer geschleckert.
Das muss ich mir vorstellen, ne?
Ja, dann
sind die aber führt dieses Abziehen von Honig nicht auch dazu, dass Bienen geschwächt werden? Also wenn man jetzt nur billigen Industriezucker verfüttert, dann das ist auch nicht gut für die Biene.
Also auf jeden Fall schaffen sie es irgendwie und was die dann einlagern, ist tatsächlich Honig, weil das ist vorher einmal durch den Magen gegangen. Mhm. Das ist das Eingelagerte ist kein Zuckerwasser mehr.
Mhm. Das heißt, die wandeln das um?
Die wandeln das um in wahrscheinlich einen minderwertigen Honig. Wie gesagt, einen Teil des Honigs lässt man ihnen auch. Also es funktioniert.
Mhm. Dann haben wir Pollen. Das sind diese kleinen gelben Taschen, die sie an den...
Ja, die Pollenhöschen.
Was sind Pollen?
Ja, nun im Zuge der, also die sammelt ja, macht sich nicht nur den sozialen Magen voll mit Nektar, sondern sammelt auch gleichzeitig den Pollen. Das ist eine sehr proteinreiche Nahrung, der auch als Brut, der wird verfüttert an die Brut. Und den klebt die sich hinten an die Hinterbeine, an dieses letzte Beinpärchen, und das nennt man dann das Pollenhöschen.
Mhm. Und wie erntet man das denn eigentlich?
Mit der Pollenfalle. Da tut man dann, das ist eine kleine Box, die tut man vor das Flugloch und da drin ist ein Lochgitter, da passt dann die Arbeiterin durch, aber die Pollenhöschen werden abgestreift und fallen dann in eine Schublade.
Nach unten.
Ja, der Mensch ist gemein und ist halt ein Räuber. Ne?
Was kann man denn mit diesen Pollen machen, dass man den erntet?
Der ist unheimlich lecker, also ich esse den dann am liebsten frisch mit Joghurt, den kriegt man ja auch getrocknet zu kaufen. Ist gar nicht so teuer. Pollen empfehle ich jedem und auch den Honig, weil Honig hat natürlich einen Pollenanteil. jeden, der unter Heuschnupfen leidet. Der sollte zusehen, dass er an Pollen und auch Honig
aus seiner herankommt, Region.
Aus seiner Region, wo er lebt. Mhm. Weil dann kann der Körper diese Stoffe kennenlernen und sich entsprechend desensibilisieren.
Müssen normal sagen, also wenn man eben, es gibt ja Menschen, die Heuschnupfen haben, man kann sich die Frage stellen, warum das so ist. Vielleicht, weil wir inzwischen in Domestos-Haushalten leben, wo alles Ding gemacht ist. Unser Immunsystem setzt sich damit gar nicht mehr auseinander.
Ist unterfordert wahrscheinlich.
Ja, unterfordert und tritt dann ein natürlicher Stoff aus, entwickeln wir plötzlich Allergien gegen natürliche Stoffe. Das zeigt eigentlich, wie unnatürlich wir sind. Ich bin jetzt kein Arzt, aber das hat sicherlich auch damit zu tun, wenn man Pollen und Honig aus der Region isst, in der man lebt, dann wird man mit diesen ganzen Stoffen bedampft und die Allergie könnte theoretisch oder praktisch auch verschwinden.
Also ich habe meine Nachbarin, die Heuschnupfen haben, habe ich Pollen gegeben und danach war der weg. Also,
ja, vielleicht liegt es an der Nachbarin.
Vielleicht gibt es da noch andere Gründe, aber also ich würde sagen, ausprobieren lohnt sich. Mhm.
Dann sind wir beim Wachs. Wachs wird auch geerntet. Also die Zeit, in der man, in der es kein elektrisches Licht gab und natürlich Imkern haben sehr viele Mönche auch getan, Kerzen, das hat alles damit zu tun. Das war eine Hochzeit, wo Wachs gebraucht wurde, ist nicht mehr da. Wachs wird trotzdem geerntet.
Wachs gibt auch immer noch ganz gutes Geld. Ne? Man braucht den Wachs einmal für diese besagten Mittelwände. Und dann ist er ganz gefragt, zum Beispiel in der Kosmetikindustrie. Mhm. Also ich habe da so ein kleines Rezept, also ich kaufe keine Cremes mehr, weil ich nehme einfach ein bisschen Bienenwachs und mische den mit Olivenöl. Tue dann vielleicht noch 2-3 Tropfen ätherisches Öl, was Lavendel oder sowas dazu, damit es lecker riecht. Und viel mehr Cremes brauchen wir nicht. Und meine Frau nimmt das zum Abschminken. Ich habe gehört, dass meine Schwägerin und auch andere Leute nehmen es gegen Neurodermitis. Es ist halt, ob es jetzt das Olivenöl ist oder der Wachs oder die Kombination.
Mhm. 300 chemische Komponenten sind im Wachs. Also da sieht man, es ist ein richtiger Cocktail mit natürlichen Substanzen, die offensichtlich nicht schaden, weil sie natürlich sind.
Ja, die werden in der Wachsdrüse produziert.
Mhm. Was ist Perga?
Perga ist das Bienenbrot, der eingelagerte Pollen.
Bienenbrot heißt das.
Ja, es nennt sich Bienenbrot. Da gibt es dann, es gibt manchmal ganze, das nennt sich der Imker dann das Pollenbrett.
Ja.
Das sind ganze Waben, voll mit eingelagerten Pollen. Sieht sehr schön aus, weil je nach Pflanze hat er dann unterschiedliche Farben und schillert, changiert von Rot zu Gelb bis hin zu Blautönen.
Wie erntet man denn den?
Der wird aufwendig rausgeschnitten. Mhm. Schmeckt im Prinzip wie Pollen.
Ja, aber der ist bereits eingelagert, der ist praktisch nachgereift.
Ja, und auch mit Mandibelsekret. Mandibeln sind die Mundwerkzeuge. Vermischt, also der hält sich auch. Mhm.
Über Propolis haben wir schon geredet, dieses Bienenkitharz. Und also es wird auch als russisches Penicillin ja bezeichnet, als Arzneimittel auch benutzt.
Ja,
weil es einfach Keime abtötet.
Kleine Schnittwunden, Bisswunden, so, da wirkt das richtig gut. Und auch so Herpesbläschen und so. Okay. Mhm. Man kriegt so einen leichten Braunton dann auf dem Herpesbläschen, aber es wirkt zuverlässig.
Mhm. Gibt es Nebenwirkungen?
Ja, einer von 1000 reagiert allergisch auf Propolis. Deswegen
muss man gucken.
Ja, sollte man schon aufpassen.
Dann gibt es
ist auch sehr gut bei Atemwegserkrankungen.
Dann gibt es das klassische Bienengift. Ich habe gehört oder auch gelesen, dass MAC, also die Pharmafirma, mal einer der größten Bienenstockbesitzer war, um eben an das Bienengift heranzukommen.
Ja,
was macht man mit dem Bienengift?
Ich glaube, für Rheumasalbe hat man es eingesetzt. Ne? Mittlerweile ist es auch in der Krebsforschung ganz aktuell. Ich glaube, damit werden auch die Nebenwirkungen von Chemotherapie behandelt. Und das Gift selber hat man in Tierversuchen festgestellt, wirkt antikanzerogen. Also ich glaube, bei Mäusen waren schon nach 4 oder 5 Applikationen waren Brusttumore um 25% geschrumpft und Melanome sogar um 80%.
Also wir sehen, das, was die Biene herstellt, neben dem Honig, ist ein Produkt, was bisher keinen Schaden angerichtet hat.
Ja, und es tut natürlich weh, gestochen zu werden von so einer Biene, aber wahrscheinlich ist das Bienengift auch einer der Gründe, warum viele Imker so ein hohes Alter erreichen.
Mhm. Und zum Schluss etwas, das wusste ich gar nicht, dass man das benutzen kann, Stockluft.
Ja, Stocklufttherapie ist mittlerweile in Thüringen verboten.
Mhm.
Es soll...
Von wem?
Vom Gesundheitsamt. In Thüringen gab es eine Heilpraktikerin, die es angewandt hat. Und das Thüringer...
Konrad.
Ja, das Thüringer Gesundheitsamt hat der guten Frau dann jetzt diese Behandlung verboten. Im Rest der Welt ist es, glaube ich, nach wie vor erlaubt und wird ein... und zwar hatten die Angst vor einer allergischen Reaktion auf die Stockluft. Also ich als Imker atme natürlich viel Stockluft ein.
Ja.
Immer wenn ich die aufmache, es riecht sehr gut. Und es ist wohl nachgewiesen, dass bei Atemwegserkrankungen und Allergien, sich sehr positiv auf den menschlichen Organismus auswirkt. Und da bekommen die dann so eine, die sehen aus wie Darth Vader.
Ja.
Dann sitzen am Bienenstock mit so einer Maske und einem Schlauch und atmen die Luft.
Die in dem Stock produziert wird.
Die in dem Stock produziert wird, ja. Stocklufttherapie.
Okay, stelle ich mir die Behandlungsmutter, kommt man in so ein Klinikum und da sind dann ganz viele Menschen als Darth Vader verkleidet und haben viele so dieses Gesäusel von den Bienen und atmen die Stockluft ein.
Das findet eher draußen in der Natur statt.
Mhm, genau. Mhm. Das sind alles Produkte. Ist das ein Markt? Oder ist der Markt das Bestäuben und dann kommt Honig und das andere sind so...
Also ich glaube, Bienengift wird immer wichtiger. Bei Propolis ist das Problem... weil das von verschiedenen Knospen und Pflanzenarten gesammelt wird, ist das nicht homogen. Und deswegen kann die Pharmaindustrie kein wirklich homogenes Produkt daraus setzen.
Also das ist standardisiert, kann man
nicht mehr drauf machen. Ja, und auch die Studien sind natürlich entsprechend problematisch. Bei mir hat Propolis zur Folge, dass ich die Pharmaindustrie kaum noch unterstütze.
Weil sie gar nicht krank werden.
Ja,
das ist ja ärgerlich.
Mit einem kleinen Wehwehchen nehme ich das dann einfach.
Dann zum Schluss noch etwas, was Sie kurz angedeutet haben. Ich glaube, in China wird es extrem produziert. Ich weiß gar nicht, wozu das gut ist, aber es klingt gut. Gelée Royale, was ist das?
Ja, Gelée Royale, das ist eben dieser Königinnenfuttersaft.
Mhm.
Der steckt dem Werden wahrscheinlich, weil nur durch die Gabe von Gelée Royale aus einer normalen Biene eine Königin werden kann, werden dem auch so gewisse fast magische Eigenschaften zugeschrieben. Eine Gelée Royale-Kur sollte man nicht zu lang ausdehnen, weil man damit auch so ein bisschen seine Darmflora verändern kann. Aber eine Kur ist wohl gut, so von 4 bis 6 Wochen.
Mhm. Ist nicht ganz billig.
Ist nicht ganz billig, nee, aber es soll sich positiv auf die körpereigenen Abwehrkräfte auswirken und auch den Organismus insgesamt stärken.
Wie komme ich denn, wenn ich so ein Bienenstock, wo kann ich noch erkennen, wo die jetzt der Gelée Royale ist? Also Honig erkenne ich noch, Pollen glaube ich auch noch, aber wo ist Gelée Royale?
Gelée Royale ist das ist auch das Problem, die Gewinnung von Gelée Royale. Also ich nehme es eigentlich nur, wenn ich mal geschlampt habe, als in meiner imkerlichen Arbeit und ich muss tatsächlich eine Königinnenzelle rausbrechen.
Ja.
Weil ich jetzt, sagen wir mal, gerade keine Kiste habe für den Ableger oder unter Zeitdruck stehe. Es kann immer mal passieren und dann lutsche ich die einfach aus.
Und das ist das speziell dann, das Futter für die Königin.
Ja, also ich lutsche die dann mitsamt der Made aus.
Mit, ja. Ja.
Insekten, übrigens Insektenessen ist ja auch, wird ja auch immer weiter propagiert und gerade die Drohnenbrut ist sehr schmackhaft. Das ist eigentlich das einzige Mal, wann ich mit Gelée Royale in Berührung komme. Das wird kommerziell erzeugt, gerade in Fernost, durch die Königinnenzucht. Das heißt,
man züchtet nur Königinnen, die eben Gelée Royale.
Ja, da wird ein Rahmen mit künstlichen Weiselnäpfen in das Volk hineingehängt und auf einmal und da kommt ein kleines Ei rein und die Bienen wollen dann, die haben dann auf einmal 20 oder 30
Königinnen,
die sie mit Gelée Royale füttern wollen, stresst das Volk natürlich. Und glaube kurz vorm Verdeckeln wird die Made abgesaugt und das Gelée Royale.
Gut, das kann ich mir vorstellen, dass es natürlich sehr, sehr aufwendig ist.
Ist aufwendig und entsprechend teuer.
Mhm. Sie sitzen vor Ihren Bienenstöcken im Moment und warten, dass die Bienen anfangen zu starten. Und Sie sagen, wenn man sich intensiv damit beschäftigt, was Sie ja tun, dann kann man richtig feststellen, dass so ein Bienen, also ein Bienenstock, ein Bienenvolk, dass es da unterschiedliche Charaktere gibt. Die sind nicht alle gleich.
Nö, die sind nicht alle gleich. Also es gibt den aggressiven Faulpelz, der auch noch spät aufsteht, und den sanftmütigen Fleißling, der dann auch noch ein Frühaufsteher ist. Also wenn man das jetzt so menschliche Charaktereigenschaften auf dieses komplexe Wesen übertragen will. Also ich saß letztens, also dieser aggressive Faulpelz, mit dem ich ja sehr unzufrieden war.
Weil er auch nicht so viel Honig abgibt.
Nee, der hat kaum Honig produziert.
Ja.
machst den Deckel auf, fängt er sofort an zu stechen. Schwierig, mit dem umzugehen. Jetzt habe ich aber entdeckt, als ich den im Winter gegen Varroa behandelt hatte, der hatte sozusagen keine Varroa-Milben. Also der zeichnet sich da auch noch in seiner Charakter, das ist übrigens jetzt auch ein neues Zuchtziel, der hat die Charaktereigenschaft, der putzt sich gut, diese Dinger vom Leib. Mhm. Also da man gibt diese Ameisensäuregabe und schiebt dann ein Kontrollbrett, das ist ein Plastiktablett, schiebt man ein und kontrolliert dann, wie viel Varroa ist gefallen. Im Volk daneben, also bei dem waren es unter 10, im Volk daneben waren es Hunderte. Und wer jetzt Bienenzucht betreibt, der sucht einen sanftmütigen, fleißigen, das ist ja auch genetisch, diese Charaktereigenschaften, einen sanftmütigen, fleißigen Bienen, der wabenstet ist. Das heißt, wenn man die Waben rauszieht, summt der nicht direkt schön, groß, sondern bleibt schön da drauf sitzen und produziert gut Honig und ist am besten, hat er dann auch noch diese Eigenschaft von diesen faulen
Also sie suchen praktisch die ideale Biene, die mit ihnen kooperiert.
Ja, und dann auch noch am besten sich die Varroa.
So muss man sich auch den Imkerberuf vorstellen. Also erstens, dass die Bienen ja selber tun, dadurch, wenn sie schwärmen und sich mit anderen Drohnen zusammentun, dass da eben eine große Genetik Vielfalt, ein Austausch, damit es dann nicht zu über der Züchtung kommt. Und der dann eben so viel Honig produziert, aber das eben auf natürliche Art und Weise. Das ist das, was die Imker alle wollen. Jetzt machen wir mal kurz einen Sprung in die USA. In den Vereinigten Staaten ist es so ähnlich bei der Biene wie mit dem Pferd. War nie immer in den USA, ist eingeführt worden. Die Biene gab es nicht in den USA.
Die westliche Honigbiene hat kein natürliches Vorkommen in den USA.
Wer hat die denn da hingebracht?
Der weiße Mann. Mhm.
Also das ist mal was Gutes, oder?
Bestimmt, also ich glaube, sie verursacht da keine Verdrängung. Nee. Ja, ja. Interessanterweise haben die Mayas schon vor der Ankunft des weißen Mannes geimpft, und zwar mit Melipona.
Was ist das?
Das ist eine komplett andere Bienenart. Es ist eine stachellose Biene.
Die nicht sticht?
Die stichten, die beißen.
Ja, okay. Die können beißen. Weiß ich, ob es besser ist. Ja. Ja.
Die können beißen, aber die hat keinen Stachel, ja. Und das funktioniert auch komplett anders als unsere Imkerei. Also da gibt es auch Brutraum, Honigraum, hochinteressant. Und also
die haben anderes Verhalten. Man kann nicht sagen, ich kenne mich mit Bienen aus, mit denen
nicht. Die haben gar nicht die Waben, sondern die haben Honignäpfchen. Ja. Also ist ein komplett anderes Tier. Aber die Mayas haben mit der schon geimpft. Mhm. Und das hat stark abgenommen und erlebt gerade wieder einen Comeback, unter anderem Rigoberta Menchú, die Friedensnobelpreisträgerin aus dem Volk der Maya, macht sich unheimlich stark für Melipona und es erlebt gerade einen Comeback und der Honig schmeckt wohl auch ein bisschen anders. Ist, glaube ich, etwas dünnflüssiger.
Kalifornien ist ein Gebiet, wo Bienen und Hummeln, also Insekten, als Bestäuber massiv eingesetzt werden. Man kann sich das hier nicht so vorstellen. Ich habe mir Dokus dazu angeguckt, wo ich dachte, sag mal, die haben doch jetzt nicht 40-Meter-Trucks bis 8 Meter hoch. Aber doch, die transportieren da tausende Stöcke von A nach B, lassen die ein paar Tage stehen. Mit Gabelstaplern entladen.
Ich glaube, ein oder zwei Drittel des nordamerikanischen Bienenbestandes wird im Frühjahr in die Mandelblüte gewandert.
Das ist dort ein richtiger, es wird industriell betrieben. Das ist wirklich Massentierhaltung.
Ja, jetzt sind wir schon fast bei den Veganern.
Ja. Zu denen kommen wir jetzt auch. Also ist das noch Imkerei?
Es ist sicherlich Imkerei. Nur wer mit solchen Massen hantiert und dann auch noch solche Verluste erzeugt von bis zu 40%. Ich glaube, da gibt es den einen, der hat 90.000 Völker. Ja. Ich glaube, da kommt der einzelne Biene am Ende doch ein bisschen zu kurz und da könnte man wahrscheinlich sogar von Massentierhaltung sprechen.
Man geht mit diesen Tieren auch respektlos um, sehr rau. Da gehen auch viele bei drauf, nicht nur durch das Gift, sondern die sind einfach nur, die schuften nur den ganzen Tag. Ich habe mir den Hokus angeguckt, wo ich dachte, ich weiß nicht, die haben...
Ich meine, als Imker, wenn man den Stock aufmacht, macht es immer mal Knirsch und Knack.
Ja, ja. Aber das wird dann sehr, so wie wenn Schwein aus dem Lastwagen ablädt, dann fallen die, egal. Also das finde ich schon sehr rau, was da passiert ist.
Aber immerhin können sie noch frei rumfliegen.
Ja, das können sie noch. Sie dürfen auch über die mexikanische Grenze fliegen, ohne kontrolliert zu werden. Das kann sich alles noch ändern. In Ihrem Buch haben Sie ganz zum Schluss auch ein Kapitel, wo Sie eben darüber sprechen, dass es ja Veganer gibt, eine relativ neue Bewegung, die aus Britannien ja kommt, ohne es groß zu vertiefen, die sagen, sie mögen überhaupt keine tierischen Produkte und Honig zählt dazu. Sie sind kein Freund davon.
Wer sich von Pflanzen ernähren will, der sollte die Arbeit der Biene wertschätzen und auch die Arbeit des Imkers. Die Vorstellung, dass niemand sterben muss, wenn wir uns pflanzlich ernähren, ist ja im besten Falle naiv, aber eigentlich sträflich ignorant. Wenn wir uns da die Mengen an Pestiziden angucken, die...
Für Zuckerrohr.
In Deutschland werden 35.000 Tonnen Pestizide im Jahr auf die Felder gesprüht. Da sind wohl auch die Bioprodukte mit gemeint. Mhm. Also selbst im Biolandbau werden Pestizide gesprüht. Das sind dann halt natürliche Pestizide und da wird auch gestorben, damit wir
diese Pflanzen
zu essen haben. Mhm. Also die Vorstellung, dass man durch Veganismus den Tiertod vermeidet, ist
Sie beschreiben in Ihrem Buch, wenn man jetzt auf andere, der Mensch isst einfach gerne süß, genetisch bei Ihnen verankert, weil es auch ein Energieträger ist. Wir haben heute das Problem, dass wir es lauter synthetischen Zucker in den Regalen haben. In jeder Tankstelle türmt sich das und dann kann man auch noch bezahlen. Aber da gibt es sehr viele Produkte, die nichts mit natürlichen Lebensmitteln zu tun haben. Aber Sie sagen, wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel Rohrzucker produziert wird, unter Hardcore-Bedingungen, also...
Ja, das habe ich ja selber erlebt in Mexiko.
Ne? Ja, also das ist da, nur, wenn man, es ist besser, den Bienen die Produktion von Süßstoffen zu überlassen.
Ja, also die Geschichte des Zuckers ist ja eine Geschichte des Holocausts. Das kam im 17. Jahrhundert, nahm das richtig Fahrt auf, dass das Zuckerrohr aus Indonesien vor allem nach Südamerika transportiert wurde, in die Karibik und dann die schwarzen Sklaven dort zur Schufterei eingesetzt wurden, mit einer Lebenserwartung damals von 5 Jahren. Also da hat ein sehr großes Sterben stattgefunden und Arbeiter auf Zuckerrohrfeldern leben immer noch in sklavenähnlichen Verhältnissen. Und mit Imkern geht keiner so um, weil Imker sind absolute Spezialisten und die verheizt man nicht einfach so. Also selbst in der Geschichte, der Zeitler.
Daher ist der Name auch?
Ja, der Zeitler, der Seidel kommt daher auch. Ja. Ne?
Also
der
Zeitler
der war ein Armbrustschütze. Ja. Der brauchte auch die Armbrust, weil früher hatten die Klotzbeuten, das sind ausgehöhlte Baumstämme, in den Bäumen hängen, um die da vor Bären und auch vor Menschen natürlich sicher aufzubewahren. Und dann hat er immer mit seiner Armbrust einen Pfeil hochgeschossen. An dem Pfeil war ein Kördelchen dran und mit der Kordel hat er sich ein Seil hochgeholt und dann konnte er in diesen Baum rein. Übrigens, die meisten Imker, wenn sie sterben, sterben sie durch einen Fall aus großer Höhe. was auch beim Schwarmfang passieren kann.
Ja. Ne? Gibt es da eigentlich eine spezielle Imkerversicherung? Das gibt es nicht.
Ich weiß es nicht. Ja. Aber dieser Zeitler durfte zum Kriegsdienst nur in einem Umkreis von 20 Kilometern eingesetzt werden von seinen Bienenstöcken. Mhm. Also er war schon im Mittelalter privilegiert in dieser Hinsicht, weil die sind zu wichtig. Die verheizt man nicht für irgendeinen Zuckerrohrsklaven. Mhm. Deswegen, wenn man jetzt sagt, ich esse lieber Rohrzucker, weil Honig, da werden die armen Bienen ausgebeutet. Der verschließt seine Augen vor massivem Pestizideinsatz und auch vor massivem menschlichen Leid.
Mhm. Lassen Sie uns auf, weil wir ja von 20.000 bis 30.000 Bienenarten gesprochen haben, 500 Hummelarten und natürlich Millionen von Insekten, die bei uns als Nutztiere gar nicht auf der Agenda stehen, die aber natürlich mindestens genauso wichtig sind, weil die letztendlich den Hauptjob machen. Wir können nur an den Bienen eben erkennen, was wir der Natur anrichten, weil wir das zählen können. Lassen Sie uns mal über die Hauptsorten reden. Wir haben ja, ähnlich wie bei den Nutzpflanzen, nur eine Handvoll Bienen, die wir tatsächlich benutzen, die für uns arbeiten. Können Sie die mal kurz beschreiben und was vielleicht wesentlich an denen ist? Lassen Sie uns mal bei der dunklen Honigbiene anfangen.
Okay, also man spricht bei Bienen von Rassen. Das hat ja im deutschen Sprachgebrauch leider seit den Nazis einen etwas unguten Ton bekommen. Trotzdem spricht man von Rassen. Und diese westliche Honigbiene gliedert sich in verschiedenste Rassen. Das geht bis runter nach Afrika, da ist die Scutulata. Also, hoffentlich habe ich das jetzt nicht falsch gesagt. Bei uns, in unseren Breiten, im mittleren Nordeuropa, tritt natürlich Mellifera mellifera auf. Das ist die kleine schwarze Honigbiene. Die gilt als recht aggressiv. und schwarmfreudig. Heute wird in unseren Breiten viel mit der Kärntnerbiene geimpft, Carnica.
Carnica,
ja. Carnica, die, wie der Name schon sagt, die kommt aus Südösterreich, Slowenien, die Gegend. Die ist ein kleines bisschen größer und auch ein bisschen heller geringelt. Und dann gibt es die berühmte Ligustica, das ist die Italienerbiene, die als besonders sanftmütig gilt.
Ungewöhnlich für die Italiener, aber gut.
Und jetzt sind wir dann schon fast bei der Geschichte der Killerbiene. Mhm.
Denn die gibt es wirklich?
Ja.
Eingeschleppt.
Guttulata. Also ich hoffe, ich mache mich jetzt nicht total lächerlich, weil ich diese afrikanische Biene da falsch benenne. Gehen wir mal auf die Bienenzucht ein. Es gab den Bruder Adam, das war ein Deutscher, der nach England gegangen ist. Der wurde von seiner Mutter auf dieses Kloster geschickt in Buckfast. Mhm. Und dort gab es ein Bienensterben. Damals, das waren, glaube ich, Tracheenmilben, damals die Ursache für das Sterben. Und da musste besonders Mellifera mellifera drunter leiden. Und der übernahm als Junge. Dann wurde er so einem alten Mönch dazu geteilt und machte dort die Beobachtung, dass die Ligustica-Völker überlebten. Und dann hat er sein Leben der Bienenzucht gewidmet.
Also eigentlich war das ein Mönch, der Bienenforschung betrieben hat.
Bienenzucht. Mhm. Also die einzige wirkliche Zuchtrasse ist Buckfast, die dieser Bruder Adam erschaffen hat.
Die Buckfast-Biene ist auch bekannt, gibt es noch heute?
Die kannst du kaufen, ja, da gibt es dann so, ich bin mir gar nicht sicher, ob Demeter Imkern mit Buckfast.
Bienenarbeit.
Weil das ja so ein menschliches Produkt ist, diese Zuchtrasse. Also der ist dann über die Welt gereist und hat experimentiert, wie kann ich die am besten kreuzen, und hat dann eine sehr sanftmütige, sehr produktive Biene erzeugt. Ich selber habe mit ihr noch nicht geimpft, aber wer will, kann sich eine Buckfast-Königin bestellen, die dann noch mit Buckfast-Drohnen
bekannt ist. Also das heißt, was Sie beschreiben, ist, das gibt es einfach da Unterschiede eben auch. Ja. Die haben wirkliche...
Was der Bruder Adam gemacht hat, das hat jetzt jemand in Brasilien nachmachen wollen. Weil in Brasilien hast du ja viele, viele Blüten das ganze Jahr über, aber die Ligustica, diese italienische Rasse, die durch die Spanier dorthin gebracht wurde, die war da nicht besonders produktiv.
War jetzt so warm? So,
ja, in den die ist nicht gut angepasst an die Tropen. Mhm. Die hat da so 20 Kilo im Jahr erwirtschaftet, also weniger als man in Europa kriegt. Und dann hat er sich gedacht, dann kreuze ich die doch mal mit der Scutolata, mit dieser afrikanischen Art, und hat sich erhofft, dass er dann eine höhere Produktion bekommt und diese Biene dann so sanftmütig ist wie die Ligustica und so produktiv wie die afrikanische Biene. Und dann haben die da total geschlampt, also schon im ersten Jahr, wo die gekreuzt haben, sind die da ausgebrochen und verbreiten sich seitdem ungehemmt. Und die sind halt sehr gefährlich, weil die afrikanische Biene ist durch negative Selektion, denn in Afrika findet Honigjagd stark, unheimlich aggressiv geworden. Ne? Also nur die Menschen gehen dort, machen dort Jagd, Menschen und auch Tiere machen dort Jagd auf Honig. Und nur die aggressivsten konnten überleben.
Das heißt, man hat jetzt eine Biene eingekreuzt, die...
wahnsinnig aggressiv.
Weil sie sich wehren muss.
Und die dann halt... die Folge war, diese Afrikaner oder Killerbiene, die verfolgt ihre, wenn man in die Nähe der Stöcke kommt, dann verfolgt die ihre Opfer und ist durchaus in der Lage, die auch zu töten. Also ich glaube, jedes Jahr sterben in Brasilien ein paar hundert Leute an dieser Killerbiene. Aber sie ist sehr produktiv. Also mittlerweile.
Ich dabei es behalten.
Ja, also die produziert bis zu 100 Kilo Honig und ist noch resistent gegen Varroa. Also es ist bestimmt ein Problem die Aggressivität ist ein Problem, aber die Menschen kriegen es langsam im Griff. Also
da sind wir bei etwas, was die Imker mal einsetzen, was wir auch alle auch kennen, dass diese Smoker. Kommen Sie mit so einem Kasten und was macht dieser Smoker eigentlich?
Ja, da sind wir wieder bei der genetischen Intelligenz. Wenn die Biene Rauch riecht, dann hat sie das natürliche Bedürfnis, sich mit Honig vollzusaugen. Denn
sie müsst
Rauch bedeutet, die wohnen ja in hohlen Bäumen, Rauch bedeutet Feuer. Feuer bedeutet, sie verliert alles, was sie hat. Und das Einzige, was sie noch hat, ist der Honig im Stock.
Also vollladen und die, flüchten, ja, man Flugbenzin. Weiß nicht, wann wieder was kommt. Also Flugbenzin,
tankt,
Volltank.
Sie tankt Flugbenzin in ihrer Verzweiflung. Und wenn man die, also den Rauchgeruch aus, es reicht schon der Geruch, man braucht die gar nicht so richtig einnebeln, dann sitzen die gut auf ihren Waben und saugen sich voll und dann vergessen sie, dass sie hochsteigen müssten, um sich jetzt auf den Imker zu stürzen.
Ich hab,
dann kann man ganz gut mit denen arbeiten.
Sehr oldschoolige, traditionell arbeitende Imker gesehen in der Schweiz, die dann immer mit Zigarren gearbeitet haben.
Ja, aber das Nikotin ist halt auch ein Nervengift und damit man vergiftet die Tiere damit. Außerdem hat man dann da, Zigarrenrauch im Honig und ist gar nicht nötig.
Ja, was ist denn diese, was wird denn da versmoked in diesen Smoke und was nehmen sie da? Ist das Gras oder was
damit sie alle gut drauf sind? Ja, reinfahren ist das Beste. Ich habe das Glück, dass ich bei uns im Hinterhofgebäude eine Schreinerei habe. Da nehme ich immer Hobelspäne. Und die entzünde ich mit einem Stück Birkenrinde und das klappt ganz gut. Also,
solange sie am Stock, also am offenen Herzen arbeiten, lassen die Bienen sie in Ruhe.
Ja.
Aber also sie sind schon in weiß gekleidet, bitte.
Ja, und ich. Es wäre gelogen, wenn ich sage, dass ich nicht gestochen werde. Man desensibilisiert gegen das Gift, also meistens sind ja die Hände dann.
Betroffen.
In den ersten Jahren, wenn ich dann Stiche in die Hände bekommen habe, hatte ich so Luftballonhände.
Ja.
Und mittlerweile. Es tut noch herzhaft weh, aber ich kriege keine Schwellungen mehr.
Wir sind hier angetreten in diesem Gespräch, um für die Biene, wenn ich jetzt sagen würde, Bärendienst, den eben nicht zu leisten, sondern eine Werbung zu machen für die Biene, weil der Biene muss geholfen werden, damit die Menschen vielleicht auch den Kontakt zur Natur bekommen, weil wir können die Biene nicht der Pharmaindustrie überlassen, dann das war's dann.
Ich glaube, die Biene ist, also die Diagnose habe ich ja schon gestellt, der industrialisierte Mensch leidet unter einer sehr destruktiven Form der Geisteskrankheit und ich glaube, die Biene wäre eine ganz gute Kur dafür,
wenn man sich ja es gibt Menschen, die gesagt haben, okay, ich wohne nicht auf dem Land, in der Stadt kann man auch Bienen handeln. Großer Trend, also dass man sagt, okay, weil in der Stadt wird jedenfalls nicht legal im großen Stil Pestizid ausgebracht. Da ist noch etwas natürlicher Lebensraum, auch wenn das jetzt sehr komisch klingt. Würden Sie dazu raten, sich mit dem Imkern zu beschäftigen, auch wenn man in der Stadt wohnt?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also der urbane Raum ist ja traurigerweise ein Rückzugsgebiet für Natur. Das gilt auch für viele Vogelarten, die, weil draußen durch die Landwirte so viel totgespritzt wird mit ihrer Giftdusche. Ich empfehle, also Imkern macht Spaß. Man erwirtschaftet leckere Nahrung. Man kann es in der Stadt durchaus durchführen. Man sollte es aber auch in der Stadt ernsthaft betreiben. Also nicht so wie sich wie so ein Denken, ich hänge mir jetzt wie ein Kanarienvogel einen Bienenstock auf den Balkon. Man muss sich schon ernsthaft darauf einlassen und auch kurzschließen mit seinem. Man hat ja auch Verantwortung zu den anderen Imkern.
Ja.
Also Stichwort Varroa. Wenn du nichts gegen Varroa machst, haben die anderen Imker ein Problem, weil deine geschwächten Bienen, die verlassen dann deinen Stock und siedeln sich bei deinen Nachbarn ein, da wo noch ein schöner, gesunder Bienen lebt und bringen dann ihre Krankheit dann mit. Also,
lassen Sie uns mal bei jemand, der das jetzt anschaut, der sagt, okay, ich interessiere mich dafür, finde ich spannend, ich bei uns im Hinterhof könnte ich mir das durchaus vorstellen. Vielleicht muss man das mit seinen Nachbarn noch ein bisschen absprechen, wenn da ein Kindergarten in der Nähe ist.
Ja, also Hinterhof, das wird ein bisschen eng, weil du hast ja, die fliegen ja aus ihrem, die fliegen ja erstmal auf Bodenhöhe eine Weile, bevor die dann sich verteilen.
Aber vielleicht
besser geeignet sind Dächer.
Stecher, Stadtrand, Parks, so
Dächer, Dächer sind geeignet. Also ich habe da mal diese Reportage gelesen über diese Imker, die gezielt nach Berlin wandern mit bis zu 800 Völkern, um die Lindenblüte sich zu holen. Und die stellen die ganz unauffällig dann auf irgendwelchen Brachgeländen auf Bahnhof, wo die nicht stören.
Ja.
Es kann, wenn man die sich in einem kleinen Garten aufstellt, kann es schnell zu Unfällen kommen, weil man geht im Garten, die Biene vollgeladen mit Nektar und Pollen, will zu ihrem Stock, stößt mit einem zusammen, am besten noch auf den Kopf, löst den Stechtrieb aus und dann kann es schnell ein bisschen eng werden. Also die brauchen schon ein bisschen Platz. Mhm. Fächer sind geeignet.
Wenn ich keine Ahnung davon habe, raten Sie dazu, sich einem Verein, einem Imkerverein, einem Club anzuschließen, wo schon etwas erfahrene Imker sind? Oder sagen Sie, das kann man sich relativ schnell über Literatur anlesen, wie man imkert?
Ich rate jedem dazu, sich kurz zu schließen mit erfahrenen Imkern. Mhm. Einerseits, es macht Spaß. Ich selber bin kein Vereinsmeier, aber ich hätte das nicht gekonnt ohne Hilfe von erfahrenen Imkern. Mhm. Man steht vor Entscheidungen, die kann einem kein Buch abnehmen. Da ist es besser, man hat jemanden, dem kann man fragen, wie verhalte ich mich hier bei der Farmkontrolle und so weiter. Und mhm. Kunstfarmverfahren. Also es ist gut, sich die Erfahrung anderer Menschen zugutekommen mhm. zu lassen.
Herr Koch, wenn ich mich beginne für das Imkern, die Biene und all das zu interessieren. Was denken Sie, wie lange brauche ich, wenn ich bei Null anfange, bis ich sage, ja, ich habe so 2-3 Stöcke, mit denen kann ich umgehen? Kann ich das in einer Saison schaffen?
Eine Saison ist mal ein Anfang gemacht. Also nach 15 Jahren halte ich mich immer noch für einen Novizen, wo ich jetzt auch kein Haupterwerbsimker bin. Ich würde sagen, so, es ist wie beim Gärtner. Nach 2-3 Jahren sollte man so einigermaßen eingespielt sein, dass man auch selbstständig ganz vernünftige Entscheidungen treffen kann und auch seinen Honig erntet und, mhm. und auch mit seinen Bienen zurechtkommt. So 2-3 Jahre.
Also an den Verein sich wenden, sich vielleicht mal mitmachen, sich das anschauen und dann sagen, ja, ich würde gerne eigene Stöcke haben, vielleicht auch mal mit dem Kollegen, wo willst du die aufstellen? Weil man hat ja auch eine Verantwortung dafür, dass die Bienen nicht, also wenn man sie eben jetzt, sag ich mal, auf der Höhe eines Kindergartens aufbaut, seine 20 Stollen, dann glaube ich, kriegt man relativ schnell Besuch. Ja. Wenn auch die Kinder das ganz lustig finden, da hingehen. Also man muss gucken, wo das steht.
Ja, der Gesetzgeber sagt, glaube ich, 25 Meter vom Flugloch bis zum nächsten bewohnten Gebäude.
Bewohnten Gebäude, also das ist ja zu schaffen. Ja. Okay, was macht Spaß daran?
Also man bekommt ein sehr gutes Gefühl für das Wetter. Man bekommt ein gutes Gefühl für blühende Pflanzen. Man bekommt ein gutes Gefühl für die Natur. Also
für die Jahreszeiten, all die Abläufe.
Und auch jetzt, man guckt immer, jetzt fängt die Linde an zu blühen, jetzt fängt die, was auch immer, gerade dann halt aktiv ist. Ne? Und man muss da auch immer so ein kleines Auge drauf haben. Ich selber bin privilegiert, im Rheintal blüht immer irgendwas und da gibt es kaum Landwirtschaft. Wenn man jetzt in Gebieten wohnt, wo viele landwirtschaftliche Monokulturen sind, dann ist es auch irgendwann nichts mehr zu essen für die da und dann, muss man wandern.
Mhm. Ist das denn eigentlich erlaubt, dass man mit seinen Bienen an eine Landstraße fährt und sich aufbaut, wenn man sieht, da blüht gerade etwas, was man gerne so nach der Honig schmecken soll? Ist das erlaubt? Ein Waldhonig oder Raps oder was auch immer? Oder muss man da jemanden fragen?
Die Grundbesitzer müssen gefragt werden. Ja. Mhm. Was der Gesetzgeber erlaubt ist, und das finde ich auch interessant, man darf, wenn man einen Schwarm entdeckt, darf man den verfolgen. Und wer den Schwarm zuerst entdeckt hat, dem gehört der Schwarm. Und dann darf man auch in andere Leute Grundstücke eindringen. Mhm. Das ist natürlich immer besser, man klingelt. Und
sich den Schwarm holen.
Und macht das über ein Glas Honig, klar. Aber man begeht keinen Hausfrieden. Also wenn der sich jetzt, sagen wir mal, ein verbohrter Mensch will nicht, dass man in seinem Garten den Bienenschwarm abholt. Dann darf man dort trotzdem eindringen und sich den Bienenschwarm holen, ohne Hausfriedensbruch zu begehen.
Das zeigt eben auch, dass die Kultur des Imkerns als so vorteilhaft gesehen wird, dass der Gesetzgeber das immer wieder eine Sonderstellung eingeräumt hat.
Ja, wegen der großen Bedeutung für die Allgemeinheit. Mhm.
Wie oft müssen Sie Ihr Grundstück verlassen und betreten andere Gelände, um Ihre Bienen, die geschwärmt sind, wieder reinzuholen?
Ich versuche es ja durch Schwarmkontrolle zu vermeiden. Es kommt aber durchaus vor und dann ist immer ein Glas Honig fällig für die lieben Nachbarn. Ich werde dann auch gerufen.
Mhm. Sie produzieren ja selbst sehr viel Honig, haben Sie ja gesagt, verzehren viel davon mit der Familie, aber trotzdem fällt auch einiges ab. Wie verkaufen Sie den auf einem Markt?
Ich habe bei mir am Hoftor ein Schild mit Honig. Das Schild hängen, da steht einfach nur Honig drauf.
Ja.
Und so vermarkte ich ihn direkt. Und der kleine Lebensmittelladen, den wir zum Glück in unserem Dorf noch haben, der verkauft ihn auch. Und ich verschenke auch viel. Es ist immer schön, ein Glas Honig mitzubringen, wenn man irgendwo eingeladen ist.
Vor allem, wenn der eigene Honig ist. Das ist ja auch was. Ja.
Und durch den Verkauf, ich mache da keinen großen Gewinn mehr, ich decke eigentlich meine Unkosten. Man muss Rähmchen kaufen, man muss Kisten kaufen oder wenigstens das Holz, um die sich selber zu basteln. Mhm.
So. Da gibt es ja Weimutkiefer, bilde ich mir ein.
Ja, Weimutkiefer
ist glaube ich, das beste Holz, um das zu machen. Also das ist ein sehr schönes Hobby, wo man noch verzehren kann. Und ich glaube, man macht auch, wenn man danach nicht eine richtige Endkontrolle macht, macht man auch seinem Zahnarzt noch eine richtige Freude.
Für mich ist es mehr als ein Hobby. Ich finde die ganzheitliche Herangehensweise an die Ernährung wichtig und man schlägt der Industrie ein Schnippchen. Mhm. Ich denke ja immer an dieses Symbol von Nestle. Nestle ist ja Schweizerdeutsch, das ist das kleine Nest. Und da sieht man ja die Vogelmutter, die den Vögelchen, den Jungen, die Würmer in die Mäulchen stopft. Wir sind die Vögelchen und Nestle ist die Vogelmutter.
Ja.
Und das mag ich nicht. Mhm. Ich fütter mich lieber selber.
Herr Koch, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Zum Schluss vielleicht dieses Zitat, was Einstein gesagt haben soll. Ich weiß es nicht, ich war nicht dabei. Wenn die Biene einmal von der Erde verschwindet, hat der Mensch noch 4 Jahre zu leben. Keine Bienen mehr, keine Bestäubung mehr, keine Pflanzen mehr. Am Ende keine Tiere mehr und dann auch kein Mensch. Ich weiß nicht, ob er es wirklich so gesagt hat, aber die Biene ist im Moment ja angezählt. Aber diese Insekten sind vor allem angezählt. Und wenn man sich mit der Ökologie beschäftigt, wird man relativ schnell feststellen, der Mensch leidet vielleicht an der Hybris, dass er wichtig sei und dass er vielleicht jetzt auch zum Mars fliegt, aber wenn er die Insekten abschafft, wenn er die Biene abschafft, dann wird das nichts. Dann ist Feierabend.
Ja, dazu eine Frage. Warum gibt es einen Nobelpreis für Ökonomie und warum gibt es keinen Nobelpreis für Ökologie?
Die Frage lassen wir mal so im Raum stehen.
Darüber sollten wir uns Gedanken machen, weil das eine findet sehr oft auf Kosten des anderen statt.
Aber ich glaube nicht mehr so lange. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen. Ich hoffe, wir konnten Werbung machen für Bienenvölker, die Natur und Herr Bien und seine Feinde, das kann man lesen. Das ist nicht nur ein abtörendes Buch, weil auch sehr viele Dinge geschildert werden, die geschichtlich interessant sind, weil Sie noch von Bruder Adam gesprochen haben. Der endet ja relativ tragisch. Er hat einmal einen Ausfall und kommt dann als alter Bienenfreund, wird er nicht mal in seinem Kloster mit Honig versorgt.
Ja, das muss man sich mal vorstellen.
Das ist ja, Sie schreiben es auch, eigentlich Stoff für einen Hollywood-Film.
Hollywood. Ja, dieser Stoff harret deiner.
Ja, harret deiner. Oder vielleicht auch die deutsche Filmförderung. Mhm. Muss ja nicht Hollywood sein. Kann es natürlich auch. Vielen Dank fürs Kommen. Ich kann das Buch empfehlen. Und ja, ich glaube, Sie konnten etwas versprühen, nämlich, dass man sich für die Natur interessiert. Man muss da nicht so super intensiv einsteigen. Dazu muss man auch so wohnen. Aber ich denke, so 2-3 Bienenvölker auf dem eigenen Dach oder in Gartennähe machen bestimmt viel Freude. Und den eigenen Honig zu ernten ist auch was. Reich wird man nicht damit, aber darum geht es ja auch gar nicht.
Auf jeden Fall. Und wem das noch zu viel ist, der kann sich einfach ein Wildbienenhotel aufhängen. Mhm. Die sind... Am besten macht man sich das selber, da kann man sich tolle Baupläne im Internet runterladen, weil was man im Baumarkt bekommt, ist meistens nicht so richtig durchdacht. Und die Herstellung ist ganz einfach. Also eigentlich braucht man nur ein Stück Holz, den man mit verschiedenen Bohrern zu Leibe rückt. Und schon hat man die Käferfraßgänge imitiert. Und das kann sich jeder an seinen Balkon holen, am besten hängen, am besten schön sonnig. Und es ist faszinierend, die Tiere da.
Der Honig wird da nicht geerntet, sondern da sieht man einfach wilde Bienen, von denen es ja sehr viele gibt. Und damit unterstützt man das Ganze natürlich auch.
Ja, und sogar die Vögel, weil die kommen gerne und picken sich die Vordersten raus.
Herr Koch, vielen Dank fürs Kommen. Ja, und es gibt nur etwas, was wir an dieser Stelle anmahnen müssen. Das habe ich ja noch nie getan. Wenn Sie das nächste Mal zu uns kommen, bringen Sie bitte ein Glas Honig mit.
Ja, werde ich auf jeden Fall. Also das nehme ich mir fest vor. Nur wie gesagt, letztes Jahr hatten wir eine schlechte Ernte. Durch den späten Frosteinfall ist ja die Blüte vernichtet worden und wir haben kaum geerntet. Mhm. Also ein Drittel von dem, was wir sonst haben.
Vielen Dank fürs Kommen.
Ich danke Ihnen, Herr Jepsen.
Das war eine weitere Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser Gast war Tim Koch und noch einmal dieses Buch, ich kann es empfehlen, Herr Bien und seine Feinde vom Leben und Sterben der Bienen. Greifen wir den Bienen und damit uns Menschen selbst unter die Arme. Es ist ein spannendes Buch, man kann es relativ schnell lesen. Es gibt auch was zu lachen und ich denke, wir haben hier ein bisschen Werbung auch gemacht für das Imkern selber. Wenn man nicht die Zeit dafür hat, kann man eben auch wilden Bienen eine Chance geben und das beobachten. Und wenn das der Zugang zur Natur ist, ist das auch in der Stadt absolut gegeben. Beschäftigt euch damit. Mein Name ist Ken Jepsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.